Aufmerksamkeit. No, es Bücher und Schnitzelbracker. Im Hermann der Kraut. Johann Strauss Sohn oder doch den Herrn Papa? Kennt man schon wissen? Müsst man vielleicht sogar. Also? Gepflegte Halbbildung im Dreivierteltakt. Deshalb gibt's die Big Show von Sportradio 360. Herrlich. Und für noch gepflegteres Name-Dropping?
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller.
Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch.
Hallo, hier ist Roger Fedor.
Hier ist Joachim Lambi.
Die Big Show. Jetzt. Und es war übrigens der Jüngere.
So, Big Show 659, Sportradio 360. Unser heutiges Programm und hat so ein bisschen die Aktualität eingeholt in unseren ersten beiden Fußballteilen, denn wir haben eine solide Minute mit Andreas Rainer und mit Kai Dittmann über den zukünftigen Bayern-Coach Ralf Rangnick gesprochen. Nach dieser soliden einen Minute kommt plötzlich via Twitter die Nachricht, dass Ralf Rangnick Coach in Österreich bleibt. Also zwei Teile, zuerst BVB, dann die Bayern. Dritter Teil, apropos Österreich, Martin Konrad und der Coach Alfred Tatar über eben Rangnick in Österreich, aber auch über das Pokalfinale und die Meisterschaftsentscheidung. Dann Stefan der Voice Heinrich und Eddie Milke. Eddie war in Oschersleben, ist auf dem Weg jetzt zum Sachsenring, DTM, Start, MotoGP, da drinnen. Dann sind wir ein zweiter Part 5 in Miami mit Stefan, also nicht, leider nicht physisch dort, ich war vor kurzem erst dort, ist schon ganz lässig, Stefan Edeln und Stefan der Voice Heinrich über die Formel 1. Lukas Zara, normalerweise ein lieber Gast zum Tennis, dann in Part 6, der war vorige Woche in Sheffield und hat sich dort die Snooker-WM gegeben und dann auch Ronnie O'Sullivan, darüber wird gesprochen. Danach Christian Schimmel und Nicolas Martin zur NFL Draft. Dre Vogt hat ein paar Minuten Zeit für uns zur NBA und hinten raus noch Klaus Bellstedt vom Spiegel zum Tennis mit einem großen Schwerpunkt auf Rafael Nadal. Das ist sie. Die Big Show 659, Sportradio 360. Die Big Show 659 geht also los mit Fußball. Ich freue mich sehr. Ich weiß nicht, wie das Wetter in Deutschland ist. In Österreich ist es nicht gut, aber es gibt mir umso mehr Zeit, mich zu konzentrieren auf meine ersten beiden Gäste. Zum einen Andreas Renner. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen.
Und dann Kai Dittmann nach ein paar Monaten Pause mal wieder. Grüß dich, Kai.
Danke, guten Morgen.
Kai, ich habe gestern selbst reden. Wir fangen mal mit den Dortmundern an. Ich habe bei diesem Spiel Dortmund gegen PSG eine sehr offensive Bewerbung von Karim Adeyemi wohlgemerkt, auf den Posten des linken Außenverteidigers in der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft gesehen. Was hast du gesehen, Kai?
Gute Idee, ehrlich gesagt. Nur ich befürchte, er braucht noch ein paar Bewerbungsgespräche mehr. Und Konstanz ist ja so ein großes Thema, so ein Problem. Also deswegen, super interessant. Ja, wenn du sagst, was ich noch gesehen habe, Borussia Dortmund, die tatsächlich mal 90 Minuten ohne große Amplituden nach unten gespielt haben. Das nötige Glück, das nötige Können, die nötige Qualität, ein Tor. Also das hat mir aber rundum echt gut gefallen.
Andreas, ist das überraschend oder eben gerade nicht? Sie waren ja in Leipzig jetzt wahrscheinlich nicht diese drei Tore schlechter, haben trotzdem 4-1 verloren. Aber in der Champions League, da, ich würde nicht sagen, reißen sie sich zusammen. Sie hätten ja durch Füllkrug auch noch ein zweites Tor schießen können. Manche sagen müssen.
Ja, es wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Dann muss man natürlich aber, wenn man dann anfängt aufzurechnen, was für Dortmund noch möglich gewesen wäre, vielleicht auch mal zwei Pfostentreffer für Paris und insgesamt mehr Torschancen für PSG erwähnen, nur damit man die Gesamtgemengelage bei diesem Spiel nicht durcheinander bringt.
Aber es ist ja häufig schwer zu erklären, aber nicht ungewöhnlich, dass Mannschaften in der Champions League auf einem anderen Niveau spielen als in der Liga. Und zwar nicht unbedingt immer besser. Manchmal spielen die in der Champions League auch schlechter. Und bei Dortmund ist in dieser Saison jetzt halt so, dass die Leistungen in der Champions League oft die besten in dieser Spielzeit waren und in der Liga mal wieder die Konstanz gefehlt hat. Aber auch das ist eigentlich nicht wirklich überraschend, denn es passiert tatsächlich sehr häufig, dass Mannschaften, die entweder eine sehr gute Meisterrunde spielen oder eine sehr gute Champions League-Runde spielen, im anderen Wettbewerb dann halt nicht auf dem gleichen Niveau sind. Und es ist vielleicht dann auch einfach eine Folge von sehr vielen Spielen in sehr kurzer Zeit und einer relativ hohen Belastung für die Spieler, wo es dann für den Profi von heute vermutlich auch das öfter mal zu viel verlangt ist.
Aber Andreas, du merkst, dass dir da gerade jemand mit dem Finger auf die Schulter tippt und wenn du dich umdrehst, trägt der ein Leverkusen-Trikot. Also so die ein oder andere Ausnahme soll es ja schon geben.
Die spielen aber ja auch in der Europa League, wo, und das ist ja tatsächlich auch so, ich glaube, es war sogar Xabi Alonso, der gesagt hat, wenn man in der Europa League spielt, dann akzeptieren die Leute eher, dass man mal rotiert in der Startformation. Und ich sage ja auch nicht, dass es niemals passiert. Manchester City ist letztes Jahr zum Beispiel Champions League-Sieger geworden und hat die englische Meisterschaft gewonnen mit einem Schlussspurt. Aber es passiert schon relativ häufig, dass die Ergebnisse der Champions League und in den europäischen Wettbewerben halt nicht übereinstimmen.
Die Ausgangssituation, Kai, für die Dortmund ist jetzt natürlich, ich würde sagen, gut, vielleicht sogar sehr gut. Spricht es für die Champions League, dass man mit diesem Kader, mit einem Kader wie Dortmund, wo ich suche noch den ganz herausragenden Spieler, das war früher mal ganz anders, wer sich erinnern kann, weil Lars Ricken gestern auch im Bild war, die Mannschaft, da konnte Lars Ricken ja jetzt nicht so wahnsinnig viel dafür, dass die Champions League damals gewonnen haben, auch wenn er dieses wunderbare Tor geschossen hat, aber da waren ja ganz andere Kaliber drinnen. Spricht das für eine gute Auslosung? Spricht das für 12 Sterntage, die die Dortmunder dann gehabt haben werden, wenn sie wirklich ins Finale kommen? Oder spricht das auch ein bisschen für einen Edin Terzic?
Naja, gute Auslosung, also Entschuldigung, eine Gruppenphase mit Newcastle, stimmt, mit Milan, stimmt, und ja, mit PSG, ja, mit Atletico im Viertelfinale und wieder Paris im Halbfinale, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da haben Mannschaften schon einen leichteren Weg beschritten bei der ganzen Nummer. Vielleicht ist es ja genau das, ja, dass du nicht diesen überragenden Menschen hast, auf den sich alle konzentrieren, sondern witzigerweise immer irgendwer gerade wieder einen Stern 90 Minuten erwischt, wo man denkt, Mist, jetzt haben wir gedacht, die ist mir nur rechts, ist die gute Seite, ja, jetzt ist auf einmal links, Dortmund ist dann schwer auszurechnen. Ja, aber ich habe wirklich seit dem 34. Spiel, nicht nur, aber auch seit dem 34. Spieltag der vergangenen Saison so ein bisschen Sorge, sobald man ein Lob anfängt über Borussia Dortmund, ja, und in einem Relativsatz vom Komma angelangt ist, kriegen sie danach die Spiele gegen Augsburg jetzt am Samstag, dann ahnst du ja schon, was da jetzt kommt. Ja, und dass ich das Problem habe, ist nicht schlimm, ja, dass die Dortmunder Fans das Problem haben, schon eher, aber dass die Mannschaft selber ja auch das Problem hat, das ist, glaube ich, dann am Ende das Thema, über das du reden musst. Ja. Und vielleicht hat Andreas recht, dass die sagen, pass auf, Liga, wurschteln wir uns so durch und konzentrieren uns eben total auf die Champions League, aber auch da bist du natürlich nicht gefeit, dass die auf einmal, weißt du, das war gestern so, wo ich dachte, boah, ey, bitte, gut, die erste Halbzeit, jetzt geht es in der zweiten Halbzeit wieder schief, ja, weil die haben ja ganz, ganz selten in den letzten Jahrzehnten mal zwei gute Halbzeiten ineinander gespielt. Also das ist so ein Ding, wo ich mich echt freue, sage Ausgangssituation wirklich gut, nur die sind natürlich echt in der Lage, sich das alles selber innerhalb von 5 Minuten wieder einzureißen.
Andreas, die andere Seite.
Das wäre halt auch das Problem, das ich in dieser Gemengelage habe, Jens, ist, dass wenn wir jetzt drüber reden, über die gute Ausgangslage und wir diese, da fällt einem halt sofort der Doppelpostenschuss ein und die ersten 15 Minuten dieses Spiels, Kai hat es ja jetzt schon angesprochen. Also das, diese 1-0-Führung gegen Paris Saint-Germain ist echt dünnes Eis.
Aber es ist Führung, darfst du nicht vergessen, ne?
Ja, und the winner takes it all Spiel. Nein, das ja. Ist ja das andere. Das ist ja das in Madrid dann, das winner takes it all Spiel.
Ja.
Aber ist denn Paris Saint-Germain, Andreas, in diesem Jahr eine bessere Mannschaft? Also ich war gestern, das darf ich hier sagen, ja, ich bin ja zahlender Sky-Kunde, bin gerade bei meinen Eltern, die auch zahlende Sky-Kunden sind. Ich war jetzt ein kleines bisschen irritiert und da hätte man natürlich Alexis Menüsch fragen müssen und sollen, dass der Kommentator gesagt hat, dass Luis Enrique mittlerweile geliebt wird in Paris, was er aus dieser Mannschaft gemacht hat. Ich werde mit dieser Mannschaft jetzt rein fußballerisch, das Ganze drumherum ist mir wurscht, aber rein fußballerisch Das ist auch noch nicht toll, Andreas. Oder ist es wirklich signifikant besser als im vergangenen Jahr, wo die Bayern mit Julian Nagelsmann oder unter Julian Nagelsmann mit PSG genau überhaupt keine Probleme gehabt haben?
Also die eine Sache, die ich jetzt schon sagen würde, ist, dass es offensichtlich bei Paris Saint-Germain einen anderen Ansatz gibt als in der Vergangenheit. Also das war ja so die Millonarios oder die Galacticos bei Real Madrid, wo man dann einfach nur versucht hat, die teuersten Spieler der Welt zu kaufen, alle auf den Platz zu werfen und sagen, das funktioniert schon irgendwie zusammen. Dieser Ansatz ist so nicht mehr da. Es geht tatsächlich auch jetzt mehr darum, jüngere Spieler zu verpflichten, jüngere Spieler einzubauen. Und ich glaube, wenn wir darüber reden, dass diese Mannschaft vielleicht dann in Paris beim Publikum ein bisschen beliebter ist, hat das wahrscheinlich auch was damit zu tun. Das ist ja auch bei uns nicht ungewöhnlich, wenn jungen Spielern eine Chance gegeben wird, dass das Publikum dann da auch eher erstmal ein bisschen mehr Geduld hat. Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind jetzt von der individuellen Qualität her besser als in den letzten Jahren, aber vielleicht ist es eine Mannschaft, mit der sich die Leute etwas mehr identifizieren können. Und man hat ja auch gesehen, dieses Galacticos-Projekt bei PSG hat ja nicht zum Ziel geführt, was der Champions-League-Titel war. Und dann haben sie vielleicht auch irgendwann mal gesagt, okay, so viel Geld stecken wir da nicht mehr rein. Und es gibt ja offensichtlich auch andere Wege, erfolgreich Fußball zu spielen und Mannschaften zu konstruieren. Was jetzt das Spiel gestern angeht, was halt ein bisschen enttäuschend war, in Anführungszeichen, also jetzt nicht aus deutscher Sicht, aber dass dieses Problem, dass die vordere Reihe ab und zu mal beim Pressing ein bisschen mitmacht, aber wenn dann die erste Reihe überspielt ist, auf einmal im Mittelfeld ein Riesenloch ist, wo sich dann keiner mehr drum schert und der Gegner kann problemlos bis zum gegnerischen Strafraum vorrücken, was Dortmund ein paar Mal sehr gut gemacht hat. Das zeigt halt immer noch, dass dieses Mannschaftskonstrukt in der Defensive immer noch nicht so richtig funktioniert.
Kai, gestern, was mich auch überrascht hat, aus Sicht der Pariser, gut für die Dortmunder, dass Mbappé sehr viel über die Mitte gespielt hat, zu Beginn zumindest. Ist das eine Blaupause? Oder was haben die Dortmunder gemacht, gerade in der ersten Halbzeit, dass Mbappé eben überhaupt nicht im Grunde genommen zur Geltung gekommen ist?
Naja, das ist ja eigentlich das Coole bei PSG, dass du halt weißt, auf den musst du dich konzentrieren. Da brauchst du immer einen halben oder einen ganzen Mann mehr, der in der Nähe zumindest ist und absichert bei der ganzen Geschichte. Wenn du dann noch so eine Phase hast wie gestern, wo er sich halt, keine Ahnung, 8 von 10 Mal einfach dribbelt bei der ganzen Nummer und du ahnst schon, ja, klar wird der mal irgendwann vielleicht einen Moment haben, wo der durchkommt, aber das ist jetzt nicht sein Sahnetag bisher. Und ich glaube, in der 80. waren sie sich ganz sicher, dass es auch nicht mehr der Sahnetag werden wird. Mir geht's ja wie dir, ich werde mit Paris vielleicht nicht warm. Ja, am Anfang habe ich nur gedacht, boah, ey, die geben echt nur die Kohle aus, war froh, dass sie nichts gewonnen haben, weil ich keinen Bock drauf habe, dass man teure Spieler kauft und einfach ohne eine Philosophie, ja, und ohne eine Spielidee große Titel gewinnt. Das finde ich jetzt nicht so cool. Ja, das, was sie jetzt machen, verstehe ich auch nicht. Dafür stehen sie im Halbfinale. Da musst du mal in England nachfragen, wer von denen noch so mit dabei ist im Halbfinale der Champions League oder Italien. Das haben sie schon weit gebracht, ja, mit einer ruckeligen Gruppenphase. Aber irgendwie habe ich immer noch nicht verstanden, außer der Weltherrschaft, was Trikotverkauf angeht, was die wirklich so vorhaben.
Sind wir alle, oder auch du, Kai, bist du ein bisschen überrascht, dass Kolo Muani, der im letzten Jahr in Deutschland sehr gut gespielt hat, international sehr gut gespielt hat, dass der keinen Fuß auf die Erde oder auf den Boden bekommt?
Nee, das ist, da habe ich dann mal gedacht, boah, der hat echt eine Sternensaison erwischt. Und so ehrlich muss man ja auch mal sein, in Frankfurt haben sie gedacht, weißt du was, der hat so viel Qualität, den lassen wir mal machen. Ja, und auch wenn das jetzt ein bisschen sehr platt und runtergebrochen ist, da haben die schon auch viel durchgewunken. Ja, wo du sonst bei Mittelfeldspielern und offensiven Spielern sagst, hast du irgendwie mal echt so kurz Zeit für einen defensiven Zweikampf oder so? Und der sagt, nö. Und dann haben die gedacht, okay, ja, auch nicht so schlimm. Ne, schießt vorn zwei rein, dann verzichten wir drauf. Dass du dir das mit Paris nicht erlauben kannst, ist doch vollkommen klar. Ja, und dass der dahin will mit all der Historie und dem Namen und dem Geld, ist mir auch vollkommen klar. Aber überrascht, ja, dass der so weit hinten dran hängt, bin ich ehrlich gesagt nicht. Klingt jetzt am Besserwisser, soll es aber gar nicht sein. Nur ich habe gedacht, nach einer geilen Saison in der Bundesliga, bei einer Mannschaft, die sich konzentrieren konnte quasi auf einen Wettbewerb, die viel verziehen hat, was er nicht gemacht hat bei den ganzen Geschichten. Wie gesagt, ist es eine Nummer, die mich jetzt nicht großartig überrascht.
Aber die Frankfurter, Andreas, werden natürlich Dortmund die Daumen halten, weil ein sechster Platz, und das ist natürlich der helle Wahnsinn, ein sechster Platz könnte reichen für die Champions League Qualifikation. Das ist nicht mehr meine Champions League, Andreas.
Wann war es denn genau deine Champions
League? Als es noch der Landespokal, der Pokal der Landesmeister war.
Europapokal der Landesmeister.
Europapokal der Landesmeister.
Ja, weißt du, das Problem, das ich mit der Argumentation habe, und ich, vielleicht nicht mit dir, aber mit vielen Leuten, die so argumentieren, die erzählen mir dann aber auch, dass sie den Meister aus, keine Ahnung, Rumänien nicht in der Champions League sehen wollen. Es hat ja was damit zu tun, dass man die attraktivsten Mannschaften zusammen in einen Topf werfen will. Und ich verstehe das Argument. Und wo man dann eine Grenze zieht und dass es jetzt noch mehr Spiele werden und noch mehr Spieltage und so weiter und so fort, kann ich vielleicht dann auch nicht mitgehen. Es wird ja jetzt dann keine Gruppen mehr geben, sondern es wird quasi eine einzige Tabelle für, ich glaube, 36 Teilnehmern und dann 18 Spieler gleichzeitig im Januar, wo die Gruppenphase dann erst im Januar endet in der nächsten Saison. Es wird halt alles ein bisschen anders oder noch mal wieder anders. Aber ich lass mich mal so sagen, nachdem das Konstrukt Champions League entstanden ist, wo wir ja auch verstehen, was so ein bisschen der Hintergrund ist und warum man eine Gruppenphase hatte und feste Spieltage, damit alle möglichst viele Partien haben, damit alle möglichst viele Einnahmen haben, mit denen sie sicher rechnen können, dann ist das halt jetzt nur der nächste Schritt auf diesem Weg. Und es geht ja immerhin darum, das ist ja auch der Punkt, die zwei Mannschaften oder die zwei Länder, die jetzt zusätzliche Mannschaften schicken können, was jetzt seit gestern feststeht, dass es Italien und Deutschland sind, die werden ja belohnt für ein gutes Abschneiden in der Vorsaison in den europäischen Wettbewerben. Darum geht's ja. Und Deutschland hat da insgesamt so gute Ergebnisse erzielt mit Dortmund, mit Bayern und mit Leverkusen jeweils im Halbfinale. Die haben so viele Punkte gesammelt, dass sie halt eine der zwei besten Nationen im Europapokal dieses Jahr sind, genauso wie die Italiener. Und das wird ja nicht automatisch nächstes Jahr wieder passieren. Das heißt, dann müssen wir halt weiter gute Ergebnisse erzielen, um regelmäßig einen dieser beiden Plätze zu bekommen.
Ich habe keinen Zweifel an den Bayern, aber das andere, Kai, das noch zum Abschluss unseres ersten Parts. Es damals, wenn ich mich richtig erinnere, als Diego Maradona mit dem SSC Neapel italienischer Meister geworden ist. Ich glaube, die sind ganz, ganz früh gegen Real Madrid ausgelost worden und dann auch rausgeflogen, wahrscheinlich schon im Herbst, wenn ich das auch richtig in Erinnerung habe. Und das war halt dann für mich die einzige Downside in der ehemaligen Champions League, also im Europapokal der Landesmeister. Wie nostalgisch bist du, Kai?
Sehr. Und dann erschrecke ich mich immer, weil ich denke, so nostalgisch hat auch viel mit Altwerden zu tun. Dann denke ich immer so, muss mal gucken, was meine Töchter jetzt so denken und sagen würden und deren fußballbegeisterte Jungs im Umfeld. Also Setzliste, das kann ich schon total verstehen, ja, weil ich will vielleicht im Fußballspiel ein bisschen Glück, aber nicht Losglück. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Nur, dass man halt sagt, pass auf, nimm mal, und da sind wir jetzt an dem Punkt, ein Drittel deiner gesamten Liga und pack die in die Champions League. Da bin ich bei dir erneut bei dir, Jens, dass ich auch sage, das ist mir dann irgendwann zu viel. Ja, das ist dann auch der Vorbote der Europa Club League oder Super League oder wie du auch immer willst, was man abgelehnt hat. Da habe ich mir gedacht, so ein bisschen sportliche Qualifikation finde ich echt noch ganz cool. Und das eben einfach tatsächlich über die Liga. Und ich will auch nicht die Attraktivität der anderen Wettbewerbe schwächen. Die haben sie jetzt gerade vernünftig aufgebaut. Und dann sagen die, du, das, was früher Inter-Toto-Cup war, ja, das wird dann irgendwann mal die Europa League. Wie gesagt, aber dann erschrecke ich mich nochmal und denke so, nee, jetzt bist du mal jung und frisch und findest das alles total cool. Ehrlich gesagt habe ich beschlossen, mindestens die kommende Saison, vielleicht sogar noch zwei am Stück, dem Konstrukt mal eine Chance zu geben. Ich bin mal gespannt, wie schnell ich das alles verstehe und wie schnell ich da beim Rechnen bin. Und nach zwei Jahren setze ich mich nochmal hin und dann entscheide ich. Dann kannst du mich gerne nochmal anrufen. Dann bin ich in der Show und erzähle dir, wie ich die ganze Nummer so finde.
Ja, also ich habe heute in der kleinen Zeitung Graz...
In zwei Jahren gibt es doch schon wieder neue Regeln, das dürfen wir nicht vergessen.
Aber ich habe heute in der kleinen Zeitung Graz ist mal aufgeführt, wie viele österreichische wohlgemerkt Vereine im kommenden Jahr international spielen, und das sind 5 sehr sicher und möglicherweise ein 6. Also egal in welchen Wettbewerben, das ist verrückt. Kurze Pause mit Kai Dittmann und mit Andreas Reiner.
Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
Noch die Kurve gekriegt
jetzt. Big Show 659. Kai Dittmann und Andreas Renner sind in der Leitung. Weiter geht's. Und apropos Österreich. Ralf Rangnick war gestern zu Gast in Klagenfurt beim Pokal-Endspiel zwischen Sturm Graz und Rapid Wien. Dazu komme ich später mit anderen Gästen. Aber Kai, zwei Dinge. Erstens, Ralf Rangnick und die Bayern, das passt für mich atmosphärisch nicht. Und zweitens entwickle ich jetzt in den letzten Tagen einen gewissen Unmut. Ich möchte nicht sagen Wut, aber Unmut in Richtung des FC Bayern München, dass die einfach mal beim ÖFB anrufen und dort den Trainer abwerben. Das ist nicht in Ordnung, Kai. Ich meine, ich weiß, es ist die bittere Realität, aber wie findest du A, das Atmosphärische, wenn es denn dazu kommen sollte? Herbert Heiner hat ja gestern eine Andeutung gemacht, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass Rangnick Bayern-Coach wird. Und wie findest du die Gemengelage eben, dass man jemanden aus seinem bestehenden Vertrag sehr, sehr aggressiv herauskauft? Wie es ja bei Nagelsmann auch schon war in Leipzig.
Ja, finde ich, das ist der Markt. Das muss man, ich zumindest muss das eben einfach so akzeptieren, ob ich will oder nicht. Ja, was die ganze Sache so ein bisschen bitter macht, ist einfach vor einem großen Turnier, ja, wo Rangnick die Österreicher wirklich mit einem tollen Hurra-Stil und wunderbarem Fußball hingeführt hat. Und du, ich korrigiere mich ja zum ersten Mal seit mindestens Jahren, eher Jahrzehnten, dich mal wieder zum erweiterten Favoritenkreis zählen darfst. Und dann machst du vorher so ein Stück. Das ist halt natürlich blöd gelaufen, was die Zeit angeht. Wenn du aber dann die ganze Geschichte mal runterbrichst, und ich bin bei dir mit den atmosphärischen Störungen, das haben die den Rangnick so lieb und fanden den auch beim FC Bayern schon immer cool. Ja, und du denkst so komisch, waren da technische Fehler in diesem Interview, wo ich da gesehen und gehört, das klang jetzt echt irgendwie anders. Ja, vielleicht haben sie es nicht richtig verstanden oder so, aber irgendwie fanden die den gar nicht gut und alles, was er gemacht hat, war doof. Und auch die Vereine, wo der gewesen ist, ja, fanden die auch alles blöd. Und jetzt auf einmal denkst du, nein. Also den haben wir schon gescoutet, da wusste der selber noch nicht, dass der Trainer wird, ist natürlich ein Witz. Ja, sehr cool auch. Die ganze Geschichte lenkt natürlich extremst davon ab, dass der Kandidat Nummer 4, 5, 6 gewesen ist bei der ganzen Geschichte. Finde ich auch völlig irre. Und da bin ich eben tatsächlich mal gespannt, wie das am Ende alles so moderiert werden kann, weil da steckt natürlich eine Menge mehr Fragilität drin, als es jetzt am Anschein so klingt, wo man sagt, hey, pass auf, die Bayern rufen da mal schnell beim Verband an und bei dem und dann kommt der und alles ist echt super. Die Geschichte ist viel, viel länger und die Geschichte ist vor allem lange noch nicht zu Ende.
Ja, ich bin gespannt. Also jetzt heißt es ja, dass vor dem Rückspiel, Andreas, am kommenden Mittwoch in Madrid nichts verlautbart wird. Heute auch, wie ich zitiere, die kleine Seite, die Hoffnung ist gering, dass Rangnick in Österreich bleibt. Er hat ja noch, mit Ausnahme des Pokalsiegs, glaube ich, haben wir letzte Woche gelernt, mit Schalke hat er noch keinen Titel gewonnen. Auf welche Bayern-Mannschaft treffe er dann? Natürlich wird es Veränderungen geben, aber die Key-Players werden ja nach wie vor da sein, sollte er wirklich kommen. Und die haben am Dienstag, Andreas, welche Leistung abgeliefert? Also zu Beginn fand ich die ersten 20 Minuten, aber aha, spannend. Der Leroy Sané hätte ja gleich zu Beginn ein Tor schießen können, das er dann später geschossen hat. Auf welche Bayern-Mannschaft trifft er? War schlecht waren sie nicht am Dienstag.
Also auf welche Bayern-Mannschaft er trifft, würde ich jetzt mal unabhängig vom Dienstag beantworten wollen. Und zwar mit den Worten, hoffentlich eine, auf deren Zusammenstellung er einen erheblichen Einfluss hat. Weil das ist ja so ein bisschen die Krux gewesen in den letzten Jahren, wo der FC Bayern ja, haben wir ja auch in der Vergangenheit hier an dieser Stelle schon erzählt, wo der FC Bayern ja eine Politik hatte,
dass Moment, Andreas, entschuldige. Andreas, bitte entschuldige. Ja. Jan-Arge Fjørtoft, ja. Donnerstag 9.52 Uhr, ja. Jan-Arge Fjørtoft, ja, tweetet gerade, Breaking News, Rangnick says no to Bayern. Wahnsinn.
Okay. Das ist übrigens der die ganze Zeit schon twittert, dass er
ganz sicher Bayern-Coach
wird. Dass der Deal schon sicher ist, wie auch immer. Aber das, was ich sagen will, ist eigentlich unabhängig von Ralf Rangnick, denn die Politik des FC Bayern, dass der Trainer relativ wenig Einfluss darauf haben darf, wie die Mannschaft zusammengestellt wird, weil das alles von der Vereinsführung entschieden wird, die ist heutzutage eigentlich aus der Mode gekommen. Und wer auch immer da kommt, der wird sicher nicht die Probleme von Thomas Tuchel haben wollen, wo der Trainer dann sagt, wir haben dieses und jenes Problem und wir müssen auf der Position noch ein bisschen was tun, und wo es dann heißt, nö, muss gucken, wie du klarkommst. Und das ist sicher ein grundsätzliches Problem, unabhängig von Ralf Rangnick, was jetzt die Mannschaft von Bayern angeht. Es ist ja auch wieder unabhängig von Ralf Rangnick klar gesagt worden, dass diese Mannschaft stark umgebaut werden soll. Ich gehe davon aus, dass von den Leuten, die regelmäßig auf dem Platz stehen, 3 bis 5 den Verein verlassen sollen. Ja, können wir jetzt drüber spekulieren, wer das dann unterm Strich alles sein mag oder auch nicht. Aber man hat ja beim FC Bayern schon erkannt, dass es ein Problem gibt mit der Mannschaftszusammenstellung, so wie sie jetzt ist. Und ich würde halt auch sagen, dass der FC Bayern, um nochmal auf diese Rangnick-Geschichte zurückzukommen, sich für Ralf Rangnick in der Vergangenheit vermutlich nicht interessiert hätte. Aber jetzt haben sie halt einen neuen Sportdirektor, beziehungsweise in der sportlichen Leitung eine ganze Reihe von Leuten, die Ralf Rangnick halt auch schon kennen und mit ihm zusammengearbeitet haben. Und die haben ja den Vorschlag erarbeitet, dass Rangnick Bayern-Coach werden soll. Und das dann den Entscheidern vorgelegt. Und das sind andere Leute als vorher Salihamidžić und Kahn, die vielleicht nicht auf die Idee gekommen wären.
Wo, Kai, und wenn ich mir jetzt den Dienstag wieder anschaue, übers Tor müssen wir nicht sprechen bei den Bayern, weil Manuel Neuer nach wie vor fantastisch ist. Okay, vielleicht die Verteidigung. Im Mittelfeld hast du mit Leimann einen Geistesgestörten, der da hin und her rennt und alles abräumt. Sogar Thomas Müller sagt, wir müssen den Conny Leimann uns wecken. Und vorne diese Qualität, wenn mal ausnahmsweise alle gesund werden, auch dann mit Coman, mit Gnabry, mit Kane natürlich, Sané, Müller. Auch Müller, das ist schon immer noch gut. Wo ist es wirklich diese eine Drecksholding Six, die Tuchel gefordert hat, die den Bayern wirklich am meisten fehlt?
Nee, aber das ist ja genau das Problem. Also das eine ist, weil du gesagt hast, wenn sie mal alle gesund werden, die werden nicht alle gesund sein. Coman, Gnabry, Sané, gleichzeitig drei am Stück über längere Zeit, glaube ich nicht. Musst du tatsächlich einfach wissen. So, und jetzt kommen wir zu diesem anderen Thema. Die Bayern haben sonst gesagt, pass auf, wir sprechen einen Trainer an und erzählen dem kurz, was wir so vorhaben, und dann ist er ganz stolz, dass er zu Bayern darf, und das schreibt fertig. Das wird im Moment nicht mehr möglich sein. Ja, jetzt haben Leute mit so einem Renommee wie unter anderem Ralf Rangnick eben, ja, die setzen sich hin und sagen, pass auf, grundsätzlich ja, aber jetzt sage ich Ihnen mal ganz genau, was ich alles brauche und wie wir das machen und wo die ganze Geschichte hingeht. Und die Bayern sind in einer so dermaßen defensiven Position gerade, wenn sie einen der Großen haben wollen, dass sie das alles erfüllen müssen. Und dann ist die Zahl von 3 bis 9, ja, die der neue Trainer nicht mehr braucht, die weg müssen, einfach auch mal komplett realistisch. Weil der eine hat ja die Idee, Rangnick hat dann wieder die Idee, der Nächste, den sie dann ansprechen, hat die Idee, und die Bayern werden folgen müssen, weil sonst kriegen sie irgendeinen, entschuldige ich sozusagen, aus der zweiten Liga, weil alle anderen abwinken und sagen, pass auf, ich setze mich mit denen, ja, setze ich mich nicht in die Kabine. Das ist so zerrüttet, die ganze Geschichte, jeder hat eine andere Idee, jeder eine andere Philosophie, dann hast du noch Hoeneß und Rummenigge im Hintergrund, Eber will das, Freund will das, das mache ich nicht mit. Ja, einmal cool, wie auf so ein Mannschaftsfoto drauf, war bei den Bayern kassiere, keine Ahnung, 5,8 Millionen oder noch mehr, weiß ich nicht. Da wirst du keinen von den Großen, ja, die schon was gewonnen haben, mehr finden sollen. Die sagen ganz klar, Tuchel ist die Holding Six, bei Rangnick wäre es mit Sicherheit eine andere Geschichte gewesen. Wenn du ganz ehrlich bist, geht die Nummer in der Innenverteidigung los. Sie geht über das zentrale Mittelfeld, über die Offensive, über Flügel, die einigermaßen vernünftig sind, und noch 3 Leute, die sich ohne großartig zu murren auf die Bank setzen und dann reinkommen, wenn sie wollen. Und damit sind wir bei einem Transfervolumen von 10 Leuten weg und 10, die du haben musst. Und die Trainer, wie gesagt, die großen Trainer haben im Moment einfach die Ausgangslage, dass sie sagen können, passen Sie auf, wenn Sie mir das nicht erfüllen, können wir die ganze Geschichte vergessen, weil hier Probleme verwalten, ist nicht mein Anspruch.
Tja, jetzt muss man kreativ werden.
Ich würde noch eins hinzufügen wollen, ein Teil davon haben sich die Bayern selber eingebrockt, weil viele von den prominenten Trainern haben sie schon gehabt und gerade gefeuert. Ne? Also das ist auch ihr Problem.
So, apropos prominenter Trainer, Thomas Tuchel, der seine Meinung wahrscheinlich nicht ändern wird, oder vielleicht doch, vielleicht wird er gezwungen, so wie Xavi bei Barcelona, aber hat in einer Art und Weise offensiv auch seinen Innenverteidiger aus Korea kritisiert, Andreas, öffentlich, bin kein Freund von José Mourinho und schon gar nicht von dessen Fußball gewesen, aber was mich bei dem halt immer schon fasziniert hat, der hat sich immer zu 100% vor die Spieler gestellt. Wird ja wahrscheinlich in der Kabine zusammengefaltet haben, als ob es keinen Morgen gäbe. Aber ist das auch schon jetzt einfach der, mir ist alles wurscht, Thomas Tuchel? Ist es wieder der super ehrliche Thomas Tuchel? Und wie wird Kim Min-jae damit umgehen können?
Also Punkt 1 ist, du hast recht, dass José Mourinho sich tatsächlich vor seine Spieler gestellt hat. Aber nur zu Anfang seiner Karriere. Das war am Ende nicht mehr so. Okay. Als er bei den absoluten Top-Clubs war, als er bei Chelsea die großen Erfolge hatte. Später hat er auch Nebenkriegsschauplätze aufgemacht in seiner Zeit in Italien, fing das an. Und bei Real Madrid war das so und jetzt zuletzt bei der Roma auch. Deswegen, das stimmt so dann leider auch für José Mourinho nicht mehr. Was jetzt die Geschichte mit Kim angeht, die Fehler, die da passiert sind, hat ja jeder gesehen. Sie sind im Kommentar angesprochen worden, im TV-Kommentar angesprochen worden. Natürlich fragen dann die Journalisten ganz spezifisch zu diesen Situationen. Und dann finde ich es eigentlich auch okay, wenn der Trainer da offen ist und sagt, da hat er sich halt verkalkuliert. Gerade bei der ersten Situation, das zweite Foul muss er auch nicht begehen, weil er zu aggressiv verteidigt. Ja, das ist halt, er spricht halt über das Offensichtliche. Da noch so zu tun, als wäre nichts passiert oder der Arme könnte nichts dafür, macht man sich ja zum gewissen Punkt dann auch lächerlich. Ich finde es aber tatsächlich bemerkenswert und schade, dass Spieler wie Upamecano und Kim, die Upamecano in der Bundesliga, Kim in der Serie A in der vergangenen Saison phasenweise herausragende Leistungen gebracht haben, beim FC Bayern nicht funktionieren, weil die zu verpflichten war eigentlich aufgrund dessen, was du von ihnen gesehen hast, absolut nachvollziehbar. Und Min-Jae Kim in der vergangenen Saison war ein deutlich besserer Spieler als Matthijs de Ligt in seiner Zeit bei Juventus Turin in der gleichen Liga. Es wäre halt interessant herauszufinden, warum das beim FC Bayern nicht funktioniert. Eine Erklärung habe ich persönlich dafür leider auch nicht.
Tja, wollen wir noch auf die andere Seite, Kai gerne auch noch was zu den Bayern, aber wollen wir auf die andere Seite des Feldes noch dann schauen, ist denn Real Madrid mittlerweile das, was, also im Amerikanischen gibt es das schöne Wort to be opportunistic. Also die nutzen wirklich jede Gelegenheit und ich weiß gar nicht, ob es Max Eberl gesagt hat, man muss einfach nur Leipzig und Manchester City fragen, die wissen bis heute nicht, warum sie gegen Real rausgeflogen sind. Und I agree. Ja, also das geht mir genauso. Was zeichnet diese Mannschaft von Real Madrid aus? Ist Vini Junior wirklich dieser eine Star, den sie früher hatten sie ja mit Ronaldo und mit Benzema zwei, die vorne die Buden gemacht haben. Aber was ist es aus deiner Sicht, Kai, dass Real Madrid so auszeichnet?
Weil wir über das Dienstagspiel reden noch schnell. Ich hoffe, vielleicht macht der Tuchel ja den Anti-Mourinho und kritisiert einen Spieler in der Öffentlichkeit und nimmt ihn in der Kabine in den Arm, weil ich mir gedacht habe, Min-Jae Kim ist für mich so fragil, was Selbstvertrauen und Psyche angeht. Wenn du den kritisierst, brauchst du ihn im Grunde genommen nicht mehr einzusetzen. Der Saison, so viel nochmal zu denen. Und Real, ich habe das gesehen und habe gedacht, die sind ja alle, inklusive Lunin, so unfassbar ballsicher. Wann verlieren die eigentlich mal einen Ball? Da wird immer nur über Kroos geredet. Wenn du guckst, wie die sich unter Drucksituation, entweder mit einer 1-gegen-1-Nummer oder mit Pässen gegen zwei Leute, ich fand das überragend gut, was die da gespielt haben. Ja, was die angeboten haben, war, dass die hinten hier und da, und das soll gar nicht die Bayern-Qualität in der Offensive schmälern, mir hier und da ein bisschen zu luftig sind. Aber ansonsten ist das natürlich unfassbar, was die am Ball können, wie die sich befreien, wenn sie einen Druck haben, wie die den Ball nach vorne kriegen. Und wenn du dann so eine Qualität wie Vini Junior hast, dann geht das schon, ja, die ganze Nummer. Also ja, genau so. Ne? Du siehst, dass die tierisch was drauf haben, denkst aber auch so, boah, also die Sterne vom Himmel haben jetzt auch nicht gespielt. Und dann guckst du auf die Anzeigetafel und bist ausgeschieden. Also die Bayern jetzt noch nicht, aber Leipzig und City, weil du es angesprochen hast, schon. Nur, das ist natürlich echt eine Riesenqualität. Ich hoffe, dass die in der Abwehr, in der Defensive so spielen wie in Hinspiel in München, weil dann hast du als FC Bayern echt eine gute Chance. Aber ansonsten muss ich leider sagen, gucke ich mir die, selbst wenn die gegen eine deutsche Mannschaft spielen, gucke ich mir die unglaublich gerne an, weil ich das mag, wenn Leute so Fußball spielen können, wie einfach 11 von denen, die da zeitgleich auf dem Feld stehen.
Da wäre ich ganz genau drauf aufpassen. Jetzt könnte man sagen, Andreas, Carlo Ancelotti, der wäre doch einer für die Bayern. Und dann rüttelt man sich und denkt, Oppla. Ganz schwieriges Thema. Aber ist das einfach die perfekte Lösung für Real Madrid? Also diese Spieler, der kommt ja wirklich mit allen klar. Ich neigte immer zu sagen, naja, mit den Mannschaften, mit denen Carlo Ancelotti Meister geworden ist, das hätte auch ein Kai Dittmann in seiner schwächeren Phase geschafft, ja. Da hätte er gar nicht aus sich zu 100% aus sich rausgehen müssen. Aber allein das mit Real Madrid, es wird immer besser von Jahr zu Jahr, kommt mir vor.
Naja, wird immer besser. So hundertprozentig würde ich das jetzt nicht sagen. Ich finde, das ist ja jetzt auch angeklungen in allem, was wir gesagt haben bei Real Madrid. Haben wir jetzt schon eine Situation, wo die Mannschaft auf dem absoluten Top-Niveau nicht mehr wirklich dominant auftritt, ne, gegen die besten Gegner in Europa. Aber sie haben halt individuelle Qualität, die ihnen immer noch Spiele gewinnt. Das ist ja auch das, was Tuchel vorher gesagt hat und auch nach dem Spiel gesagt, die haben mit uns das gemacht, was sie immer machen. Wir haben eigentlich das Spiel über weite Strecken bestimmt und Real hat zwei Szenen und sie haben zwei Tore gemacht. Extrem effizient. Und Vini Junior ist tatsächlich einer, der mit seiner Geschwindigkeit und seiner Abschlussstärke halt herausragt. Und Bellingham hat ja jetzt keinen guten Tag erwischt, relativ gesehen in diesem Spiel, aber den darf man bei der Gemengelage natürlich auch nicht vergessen, wie viele Tore der schießt. Carlo Ancelotti ist ja in München daran gescheitert, dass man nach dem, was vorher war, und Trainer aus der Guardiola-Schule dann der Meinung war, dass das, was er der Mannschaft beibringt, ein bisschen unterkomplex ist und nicht so detailliert und auch nicht so mit hundertprozentigem Arbeitseifer vorgetragen. Jetzt muss man halt auch dazu sagen, wenn ein Trainer wie Carlo Ancelotti nach Deutschland kommt und wenig bis gar kein Deutsch spricht, dann ist das nochmal eine andere Situation, als wenn der als Italiener nach Spanien geht und die Sprache halt wesentlich besser beherrscht. Das spielt vielleicht eine Rolle dabei, warum es mal für den einen Trainer in einem Land funktioniert, im anderen Land nicht. Und ansonsten sind halt auch die Mannschaften immer extrem unterschiedlich. Und das ist halt eben auch nochmal der nächste Punkt. Bei Real sind die Ansprüche immer sehr hoch, aber das Arbeitsumfeld beim FC Bayern in den letzten Jahren war für Trainer schlicht und einfach auch nicht angenehm, weil da halt, wir haben es gerade drüber geredet, da wollen halt sehr viele mitreden. Das war früher ja auch nicht anders, als das heute ist. Heute gibt es vielleicht noch ein paar Positionen mehr, die auch alle eine Meinung haben. Und Carlo Ancelotti passt halt zu Real Madrid und an seiner Stelle wäre es wahrscheinlich das Beste, da zu bleiben. Zwischendurch gab es ja mal das Gerücht mit Nationaltrainer in Brasilien. Das hat sich ja jetzt offensichtlich erledigt, nach allem, was man weiß.
Was ich schade finde, weil ich die Seleção immer toll fand. Jetzt hat Thomas Tuchel, und das zum Abschluss gesagt, bei Real Madrid weiß man 10 Sekunden, bevor sie das Tor schießen, nicht, dass sie ein Tor schießen werden. Das ist beim Sky-Dienstplan anders. Wir wissen am heutigen Donnerstag schon, wo, also ich weiß es nicht, aber deswegen frage ich dich, Kai Dittmann, wo werden wir Kai Dittmann an diesem Wochenende hören?
Ich setze mich in die Konferenz und beobachte das Spiel Werder gegen Borussia Mönchengladbach, um mal zu gucken, ob die Borussia sich da so ein bisschen befreien kann. Das Ganze wird ja dann erst verstempelt, wenn am Sonntag die anderen alle unterwegs sind. Aber da sind ja noch ein paar andere Spiele unterwegs, die, wo ich dann den Kollegen mit Genuss lauschen werde.
Tja, vor 2 Wochen noch meine ganz, ganz üblen Werder-Fans. Wir steigen sicher ab. Wirst schon sehen. Und da komm, überhaupt keine Abstiegsangst mehr. Andreas, wir werden von dir...
Jetzt Europapokal.
Jetzt Europapokal. Nächstes
Ziel. Klassen halt geschafft. Jetzt wollen wir einen Europapokal.
Andreas, wir wissen, du wirst dich am Sonntag wieder der Musik widmen. Wer ist es in dieser Woche geworden?
Es geht diesmal nicht um einen speziellen Künstler oder eine spezielle Band, sondern über einen berühmten englischen Radio-DJ, der Underground-Musik bei der BBC hoffähig gemacht hat, nämlich John Peel.
Da sind wir gespannt. Danke Andreas, danke Kai. Kurze Pause in der Big Show 659. Dann geht's immer noch weiter mit Fußball.
Hallo, ich bin Maximilian Nevi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 hört.
Fußball in der Big Show 659. Jetzt konzentrieren wir uns auf das wirklich Wichtige, nämlich auf den österreichischen Fußball. Wir tun dies zum einen mit Martin Konrad von Sky Austria. Servus Martin.
Servus Jens.
Und mit dem Coach, mit Alfred Tatar. Servus Alfred.
Ich grüße euch.
Ja, womit sollen wir anfangen? Mit einem teuflischen Gedanken. Mit einem ganz, ganz teuflischen Gedanken von mir. Wir wissen jetzt seit ungefähr einer Viertelstunde, der Martin, der Alfred und ich, dass Ralf Rangnick nicht zu den Bayern wechseln wird. Ich hätte einen Vorschlag. Christian Ilzer. Martin, was sagst du? Christian Ilzer als neuer Bayern-Coach, da würden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, nein, das ist es nicht. Aber sind wir jetzt alle doch sehr überrascht, weil gestern war im ORF noch die Rede davon und auch in der kleinen Zeitung heute, ja, die Chancen, dass Rangnick in Österreich bleibt, sind sehr gering. Was sagst du, Martin?
Ja, weil es liegt immer am Trainer. Die Bayern haben sich committed, dass Rangnick Trainer des FC Bayern werden kann. Sie haben miteinander gesprochen und es lag an Ralf Rangnick selbst zu entscheiden, ob er dieses Angebot annimmt oder nicht. Und vieles hat natürlich dafür gesprochen, manches offensichtlich auch nicht. Aber wie gesagt, deswegen war es eine Entscheidung, die nur mehr der Teamchef treffen konnte. Ich sage es einmal nur mehr, weil wenn er sagt, er geht zu den Bayern, dann hätte sich der FC Bayern auch mit dem Österreichischen Fußballbund geeinigt, weil er seinen Vertrag bis 2026 geht. Das wäre dann trotzdem kein Thema und kein Problem geworden. Das heißt, es lag an Rangnick selbst. Das war eigentlich in den letzten Tagen immer klar. Und er dürfte sich nach reiflicher Überlegung offensichtlich dazu entschieden haben, mit der ÖFB-Nationalmannschaft weiterzuarbeiten. Die Gründe können dafür sein, dass er da mehr Möglichkeiten sieht oder eben, dass ihm beim FC Bayern vielleicht dann doch nicht alle möglichen Rechte und Möglichkeiten eingeräumt wurden, die er vielleicht benötigt hätte oder benötigt gesehen hätte, um erfolgreich arbeiten zu können.
Alfred, du warst ja selbst auch als Coach tätig. Wenn du jetzt auf diese ganze Situation schaust, wenn man dem Alfred Tatar gesagt hätte, Fredl, Bayern-Coach, ist das was für dich? In deiner besten Zeit als Coach, und du kennst die ganze Gemengelage mit Hoeneß, mit Rummenigge, mit Eberl, dem Christoph Freund, hättest du damals, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, jetzt natürlich rein hypothetisch gesagt, das mache ich, und wenn ja, warum sind die Bayern jetzt oder wären die Bayern jetzt eine spannende Aufgabe für einen Coach?
Ja, zunächst einmal gehört Bayern München zu dieser Handvoll von Teams auf der Welt, die es, sagen wir so, am Gipfel des Fußballs sich befinden. Ja, wenn ich jetzt noch City, Liverpool, vielleicht Barcelona, Real ein wenig noch hinter dazu nehme. Also die gehören wirklich zum elitären Kreis der besten Mannschaften in Europa oder vielleicht sogar der Welt. Daher, das ist immer interessant. Die Sache ist nur, wie ist die Ausgangslage? Ob es dann nicht nur interessant ist, sondern auch zielführend, das zu tun. Und ich glaube, bei Ralf Rangnick, was das betrifft, ist es eher zielführend, das, was er hier bereits in Aufbauarbeit investiert hat mit der österreichischen Nationalmannschaft, dann die Früchte zu ernten. Ich glaube, als Teamchef dann zu einer Europameisterschaft zu fahren, dort gut zu performen, anschließend dann noch die Weltmeisterschaftsqualifikation zu schaffen. Und ich sage jetzt das noch einmal mit Nachdruck, das ist das Wichtigste, was eigentlich Österreich zu tun hat, nämlich wieder einmal zu einer WM zu fahren. Also wenn er das schafft, dann hätte er sozusagen seine Vereinskarriere noch getoppt mit einer Nationalmannschaftskarriere, solche Erfolge einzufahren. Und ich glaube, danach gibt es auch noch ein Fußballerleben als Trainer für Ralf Rangnick. Daher, ich glaube, seine Wahl ist vollkommen richtig, dass er hier bleibt, die Früchte erntet und dann vielleicht 2026, wenn Österreich Weltmeister wurde, dann die deutsche Nationalmannschaft zu übernehmen.
Europameister und Weltmeister. Na komm, Alfred, wir wollen
natürlich nicht, das Double.
Wir wollen nicht gierig werden. Ja, okay. Ist das eine
Überleitung? Aber genauso wie es der Alfred jetzt so schön beschrieben hat, er spricht jetzt von Qualifikation, Weltmeisterschaft. Weltmeister werden vorher Europameisterschaft erfolgreich sein. Frage nicht. Österreich scheidet nach der Gruppenphase, was ja durchaus denkbar ist, bei der Europameisterschaft aus. Ich meine, Frankreich, Niederlande und Polen, da kann man auch Dritter werden und dann eben trotzdem nicht ins Achtelfinale kommen. Frage nicht, was dann los ist. Ja? Weil dann heißt es gleich, der war, keine Ahnung, ja? Der war vielleicht einen Monat lang nicht ganz bei der Sache, weil er mit den Bayern verhandelt hat. Also diese Extreme, davon halte ich ja sowieso wenig, aber ich will damit nur sagen, dann kann das auch wieder in ein paar Wochen oder ein paar Monaten schon wieder anders die Stimmung sein. Jedenfalls, jetzt ist es so, dass er sagt, er sieht hier die Chancen, dass er offensichtlich mehr machen kann. Ich persönlich glaube fast, nachdem das eine sehr ernste Angelegenheit war mit dem FC Bayern, dass offensichtlich am Ende des Tages dort nicht alles so möglich gewesen wäre, wie er es sich vorstellt. Also ich sage mal so, Entscheidungsgewalt beim ÖFB hat er wahrscheinlich 99,9%. Also er kann nicht bestimmen, wer ÖFB-Präsident wird, aber ansonsten glaube ich alles. Und bei dem FC Bayern könnte er wahrscheinlich nicht bestimmen, ob der Ehrenpräsident bleibt.
Tja, das will er vielleicht auch gar nicht. Jetzt war Ralf Rangnick gestern in Klagenfurt beim Pokalendspiel. Alfred, lass uns damit beginnen. Und der Jahrhundertfußballer Österreichs, Herbert Prohaska, hat in seiner Halbzeitanalyse gesagt, dass ihn dieses Spiel eher an Rugby erinnert als an Fußball. Ich weiß, du bist ein großer Freund. Was war es nochmal? Gemurkse, oder Alfred? Das ist das, was dich an...
Ja, richtig.
Das Gemurkse. War das gestern ein Gemurkse auf höchstem Level? War es Rugby? Was haben wir da gesehen mit einem am Ende, wie ich doch finde, verdienten Sieger? Und das sage ich nicht nur, weil ich im Sturmleibert geschlafen habe von gestern auf heute, mit einem verdienten Wiederholungssieger Sturm Graz.
Na, zunächst einmal glaube ich, wenn englische Fußballfans zugesehen hätten oder Deutsche oder auf der ganzen Welt und die hätten dieses Spiel gesehen, die hätten sich in die Augen gerieben. Was da an Tempobolzerei, und zwar auf beiden Seiten, speziell erste Hälfte, inklusive vieler physischer Zweikämpfe, vieler Ballverluste da, Ballverluste dort, Zurückgewinnen des Balles etc. Es waren keine 3-4 Pässe am Stück sozusagen zu sehen. Und das ist das, was der Herbert gemeint hat mit Rugby. Es war eigentlich ein Kampfspiel und Betonung auf Kampf und nicht Betonung auf Spiel. Aber das ist auch Fußball. Ja, das ist so. Gemurkse ist manchmal auch schön anzusehen und ich habe mich wirklich amüsiert bei diesem Spiel, weil es eben eine Facette offengelegt hat, die dazugehört. endlose Power permanent auf jedem Quadratmeter des Spielfeldes. Und am Ende ist dann Sturm als Sieger hervorgegangen, weil auch ein gewisses, Element am Ende den Ausschlag gegeben hat, während Rapid in der zweiten Hälfte diese Intensität immer weniger auf den Platz brachte, hat Sturm die Intensität halten können und am Ende mit diesen Zweikämpfen, die beim 2:1 speziell zu sehen waren, da waren zwei Zweikämpfe im unmittelbaren Strafraum, einer im Fünferbereich, wo dann der Assist gefallen ist für das Tor. Also Sturm hat diese Zweikampfintensität hochgehalten und Rapid ist ja ein wenig zurückgegangen. Am Ende war es dann, sage ich jetzt, forsch ein Sieg, der Sturm eigentlich gerecht wurde in ihrer Performance. Fußball, was die Liebhaber des schönen Spiels darunter verstehen, das war nicht zu sehen.
Jetzt habt ihr beide, als wir, ich glaube, die Bundesliga-Saison vorbesprochen haben, irgendwann im letzten August oder September, Martin, habt ihr mir beide gesagt, naja, ihr glaubt sehr wohl, dass Sturm um die Meisterschaft mitspielen kann. Und ich habe mir das gestern gedacht, was halt ein großer Unterschied ist, zu Rapid auch ist, dass Sturm von der Bank ja Leute bringen kann, die kompetent sind. Da kommt dann gestern, der Prass ist beleidigt, dass er rausgeht. Mit Recht wahrscheinlich, weil er gern durchgespielt hat, aber da kommt der Lavallée rein. Das Einzige, was mich als Sturmfan schon ein bisschen nachdenklich stimmt, ist der Sturm. Aber ansonsten, und zwar der sprichwörtliche Sturm, weil Chatter bei aller Liebe, der kann schnell geradeaus rennen, aber kicken kann er nicht. Das ist mir zu wenig. Aber ansonsten ist der Kader extrem gut, mein lieber Martin. Ja oder ja?
Danke. Nächste Frage.
Nein, aber das ist
auch
das
andere. Nein, also du bist jetzt schon sehr kritisch. Also über Emega haben wir auch alle geschimpft. Ja, der ist abgegangen wie eine Rakete. Ja, der war mitentscheidend, der Sturm vor einem Jahr das Cupfinale gewonnen hat. Sakari hat zweimal getroffen. Warum? Weil Emega die Rapid-Defensive mürbe gemacht hat. Chata gestern, ja, unsauber, nicht fertig. Der ist ja auch erst 20. Aber hat natürlich Ansätze, genau die dieses Sturmspiel auch benötigt, damit es so ist, wie es ist. Bin ja beim Alfred. Also ich tue mir ja schwer, dieses Spiel anzusehen, weil es wirklich harte Kost ist, ja, was da gestern geliefert wurde. Und wenn man dann am Abend BVB gegen Paris sieht, dann ist das halt doch ein anderer Sport, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist dann doch ein anderes Spiel. Oder am Vorabend Bayern gegen Real Madrid, jetzt kann man sagen, das sind die Besten der Besten in Europa. Warum soll Rapid und Sturm das auch so liefern? Das nicht, aber manchmal wünscht man sich halt so 3, 4, 5 Pässe in einem Stück, ja, dass man sagen kann, da wird auch Fußball gespielt und nicht nur gearbeitet. Nun, der Erfolg heiligt die Mittel. Sturm hat ja auch schon bewiesen, dass man auch mit Ballbesitz erfolgreicher sein kann, / muss, weil ja viele Gegner sich eben diesem Pressing versuchen zu widersetzen, sich defensiv einstellen. Insofern hat Sturm also sehr wohl auch eine gewisse Qualität. Gestern war die aber nicht so wichtig, weil eben Rapid auch so intensiv mitgefightet hat. Fakt ist, die Breite des Kaders spricht für Sturm, auch im Meisterschaftsfinish. Gestern durften ja 12 Spieler auf der Bank sein, also da hat man alles gehabt. Aber man sieht es ja sonst, wenn ein 18-Mann-Kader ist, dann müssen entweder Serrano, Leihspieler von Atletico Madrid, oder Vodacic oder Geierhofer auf die Tribüne, obwohl auch noch Sakaria verletzt ist. Ich will damit nur sagen, also wir haben hier 18, 19 Feldspieler, die höchste Bundesliga-Qualität haben, und das spricht für den SK Sturm. Und die Breite ist auch so gegeben, dass alle Positionen 2, manchmal sogar 3-fach besetzt sind. Insofern, egal, übrigens, um gleich weiterzuleiten, egal, was da im Sommer passiert, weil es werden 2, 3 Spieler, entweder die Leihspieler, aber auch ein Prass, nicht mehr da sein. Aber es sind noch immer so viele Spieler im Kader, dass Stand heute sofort wieder auch eine Mannschaft auf dem Feld ist, die vorne mitspielt. So, und da gibt es natürlich dann auch noch Transfers, die wahrscheinlich auch noch neue Spieler beinhalten werden. Aber ich will damit nur sagen, das spricht für den SK Sturm, während bei Salzburg viele Verletzte sind, viele Ausfälle und außerdem die Mannschaft natürlich in der Breite nicht diese Erfahrung aufweist wie der SK Sturm.
Sorry. Ich möchte da ein Wort dazu sagen, wenn ich darf. Ich glaube, ein Spieler beziehungsweise 2 Spieler gehen in diesem Zusammenhang ein wenig unter. Skerpen vorher und jetzt Jarosz. Jarosz ist ein Torhüter.
Zustimmung.
Ich habe in den letzten 5 bis 10 Jahren keinen solch guten Torhüter gesehen, wie er ist. Er ist unglaublich. Also da muss man schon sagen, dieser Leihspieler, der ja auch aus England kommt, von Liverpool, ist phänomenal. Der wird eine große Karriere starten. Und da muss man Andi Schicker gratulieren und natürlich Chris Hilzer, dass sie vor Jahren mit ihrer Nummer 1, der alten Sturmlegende im Tor, Siebenhandl, gesagt haben, das geht sich nicht mehr aus. Wir wollen Torhüter mit Größe, mit Reichweite, mit was auch immer. Und jetzt haben sie Skerpen geholt gehabt und jetzt den Jarosch. Und die beiden Torhüter sind absolut auch im Kontext des Erfolges hervorzuheben.
Ja, und davor war es Okonkwo. Trotzdem, der wurde jetzt zwar nicht so gehypt, hat nämlich Sturm im Frühjahr 23 wenig zugelassen. Und hervorheben muss man in diesem Zusammenhang Stefan Loch, das ist der Tormann-Trainer, der auch schon bei Franco Foda immer ein Thema war, auch auf Thema Nationalmannschaft. Stefan Loch hat dort wirklich freie Hand, das weiß ich von Andreas Schicker, was die Auswahl betrifft, das Scouting. Und dann am Ende gibt es 2-3 Torhüter, die zur Auswahl stehen. Und dann gibt es eine gemeinsame Sitzung und dann wird auch entschieden. Natürlich geht es dann noch um die nächsten Parameter, Leihgebühren, Gehälter und so weiter. Aber die Auswahl, das Scouting in dem Fall, ist voll auf den Tormann-Trainer ausgerichtet, also vom Tormann-Trainer abhängig, und deswegen muss man den eigentlich auch in dem Zusammenhang erwähnen.
Ja. Das ist genau die Art von Torhüter, die ich mir natürlich auch für die Nationalmannschaft wünsche, so wie Alfred das jetzt beschrieben hat. Ich bin ja die alte Peter-Schmeichel-Schule. So hat für mich ein Torwart auszusehen. Ja? Also du musst schon ein bisschen Respekt vor ihm haben. Und das ist halt bei vielen, seit Alexander Manninger. Ich bringe in jede Folge, wo ihr beide am Start seid, bringe ich, Alex Manninger war der letzte österreichische Torwart, der das zumindest ausgestrahlt hat, auch wenn der mit ganz anderen Problemen zu kämpfen gehabt hat. Sturm ist Pokalsieger, Sturm wird möglicherweise österreichischer Meister. Ich glaube erst dran, wenn es wirklich so ist. Alfred, ich habe den Spielplan komplett übersehen, weil ich so viele andere Dinge zu tun habe. Habe mich zu spät interessiert, am vergangenen Sonntag nach Salzburg zu fahren, habe es dann aber im ORF gesehen. Und war nicht einverstanden mit der Leistung
von Sturm.
Ja, ich war nicht einverstanden mit der Leistung von Sturm, weil ich fand, dass Sturm die Bälle so leicht wieder hergegeben hat. Also ab einer bestimmten Phase, lass es ab der 30. Minute sein, weil vorhin gesagt wurde, ich glaube von dir, Martin, keine 3-4 Pässe hintereinander, das 1-0 war brillant herausgespielt, auch wenn da natürlich Glück dabei war. Aber danach hat Sturm die Bälle aus dem Strafraum rausgespielt und eine halbe Sekunde später haben sie wieder die Salzburger gehabt. Alfred, war das, wie gut war die Leistung vom SK Sturm am Sonntag in Salzburg?
Die Leistung war, speziell die erste Hälfte, finde ich sehr gut. Was mir auch aufgefallen ist im Laufe des Spiels dann, waren zwei Auswechslungen, mit die ich gar nicht einverstanden war letztlich, nämlich Pires und Böwing herauszunehmen, weil die waren permanent eine Gefahr und die haben auch in den Zweikämpfen mit ihrer physischen Art, vor allem Pires, die Salzburger immer wieder vor Probleme gestellt. Selbst solche Innenverteidiger, wie es der Salzburger Solé ist, die hatten Probleme mit Pires körperlichen Einsatz. Dann aber, als Kamara und Chatter gekommen sind, ist das verschwunden gewesen. Der Gedanke war natürlich, deren Geschwindigkeit und Schnelligkeit auszunutzen für Ballgewinne, für schnell in die Tiefe. Nur, die sind nie gekommen, zum einen. Und zweitens, die beiden haben defensiv überhaupt keine Relevanz gezeigt. Das heißt, sie haben eigentlich defensiv dann zweite Hälfte mit zwei Mann weniger gespielt. Noch dazu ist dann Kitzschwili weg gewesen, der vielleicht für diese Pässe in die Tiefe prädestiniert gewesen wäre. Der wurde auch ausgewechselt. Daher glaube ich, dass der Spielstand 2-0 für Sturm bei Salzburg zweite Hälfte eher defensive Nuancen hätte benötigt und keine offensiven Gedanken im Sinne von Konterfußball mit den beiden Kamera und Chatter. Ich hätte eben viel früher Geierhofer noch ins Mittelfeldzentrum gestellt und auch die Kreise von Gloch eingegrenzt. Der hat nämlich dann zweite Hälfte das Heft in die Hand genommen und dann wäre das Spiel fast noch gekippt. Also ich glaube, der Gedanke wäre eher gewesen, zweite Hälfte defensiv zu denken und da hätte ich Pires und Böwing nicht untergenommen. Es sei denn, die beiden waren körperlich am Ende oder es hat andere Probleme gegeben, dann war es halt fast zwingend, aber aus der Beobachterposition war die defensive Leistung zweite Hälfte ganz schwach.
Ja, volle Zustimmung ist für mich auch untergegangen in der Analyse. Dieses Thema, das betrifft natürlich den Trainer, ja, der einfach in der 60. Minute gesagt hat, Chatter und Kamera, wie gesagt, diese ungeschliffenen, schnellen Spieler bringen, um quasi Salzburg weiter so zu unter Druck zu setzen, so zu ärgern, so zu pressen, dass die gar nicht atmen können. Die Wahrheit ist, bin ich ganz beim Alfred, das hat in dem Fall überhaupt nicht funktioniert. Im Gegenteil, dadurch, die konnten nicht das leisten, was Biere von Böwing gemacht haben und eigentlich ist es ja dann eher in die andere Richtung losgegangen. Und ich sag mal so, wenn das Spiel noch 5 Minuten länger dauert, verliert Sturm. Wäre jetzt Salzburg Tabellenführer und dann würden wir jetzt über eine völlig andere Ausgangsposition sprechen im Meisterschaftskampf in den verbleibenden 3 Spielen.
Volle Zustimmung.
Ja, und auch da muss man wieder sagen, Jarosch, die eine Parade, ich glaube 3 Minuten vor Schluss ins kurze Eck, war vom Allerfeinsten. Die habe ich gern mitgenommen. Aber da hätte ich ja schon einen Herzinfarkt gehabt, wenn ich im Stadion gewesen wäre. Ein Thema noch ganz kurz. Die Kleine Zeitung rechnet heute auch vor, wenn Sturm in die Champions League kommen sollte, sind es, glaube ich, 18 Millionen fixes Startgeld. Also ich glaube erst dran, wenn sie jetzt 7 Punkte machen sollten aus den letzten 3 Spielen. Ich glaube nicht, dass Salzburg noch einen Punkt verliert, widerspricht mir hier gerne. Aber Salzburg ist ja durch das Weiterkommen von Dortmund ins Halbfinale schon der Champions League jetzt sicher bei dieser Clubfußball-WM dabei. Und Martin, ich habe gelesen, das sind 50 Millionen Nein, extra. Ist das noch nicht fix?
Ja. Oh ja. Aber du brauchst gar nicht lesen, die kleine Zeitung, das kann ich da auch sagen. Ja. Also erstens einmal 18 Millionen ist das Startgeld. Der Meister hat fix 25 Millionen in der kommenden Saison Einnahmen, weil Startgeld, Zuschauereinnahmen hast du ja auch, das sind auch ein paar Millionen, weil du ja 4 Heimspiele hast, plus noch den Market Pool und dann gibt es noch einen kleinen Anteil. Österreich hat jetzt natürlich weniger als etwa Deutschland, also eine der Top-Ligen. Das sind einmal 25 in etwa, könnten auch noch ein paar mehr sein, Millionen, aber in etwa 25 Millionen, da liegt man nicht falsch, fix, ohne sportlichen Erfolg. Also jeder Punkt, jeder Sieg wird ja noch extra bewertet. Das ist einmal für den Meister. Das zweite ist, der Vizemeister spielt ja Qualifikation. Da gibt es ja viele, die sagen, wenn Salzburg Vizemeister werden sollte, das sind die einzigen, die vielleicht auch aus österreichischer Sicht eine Chance haben, sich auch zu qualifizieren, weil die nämlich gesetzt sind bei diesen Quali-Spielen oder Playoff-Spielen, weil Salzburg eben zu den Top-Teams in Europa gehört, zu den Top 20. Das würde bedeuten, Salzburg würde nicht so wie der SK Sturm im letzten Sommer gegen PSV Eindhoven spielen oder gegen Dynamo Kiew vor 2 Jahren. Da spielst du dann gegen einen Vizemeister aus Belgien, aber das ist nicht einfacher. Also das ist einfacher, aber trotzdem schwierig, so muss man es vielleicht formulieren. Aber möglicherweise, da dürfen wir ein bisschen träumen, wenn Sturm Meister wird, Salzburg Vizemeister, gibt es vielleicht sogar die Chance auf 2 Champions-League-Teilnehmer. Und zu Salzburg, nächstes Jahr im Juni gibt es die Clubweltmeisterschaft. Das hat nichts mit Dortmund zu tun, sondern dass die Bayern Arsenal aus dem Bewerb gekegelt haben. Im Viertelfinale, weil Arsenal wäre sonst noch unter Umständen das Problem gewesen. Fakt ist, es dürfen pro Nation nur 2 Länder, 2 Mannschaften dabei sein. Und es geht um den Koeffizienten der letzten 5 Jahre. Also das heißt, es gibt Mannschaften wie Schachtja Donetsk, die haben zwar insgesamt einen besseren Koeffizienten als Salzburg, aber es geht immer um die letzten 4/5 Jahre für diese Club-WM, die ihm dann ausgetragen wird in diesem Rhythmus. Und in dieser Zeit ist eben dann, noch einmal, es gibt welche, die mehr haben, also über mehr als 5 Jahre, aber es gibt auch welche, die innerhalb eines Landes mehr haben, aber es dürfen eben pro Land nur 2. Und deshalb kommt eben dann Salzburg an die Reihe. Und dort spricht man von Einnahmen zwischen 40 und 50 Millionen für dieses Turnier, über dessen Sinnhaftigkeit ich dann Alfred das Wort gebe und erteile.
Na, ich muss jetzt noch einmal hineingrätschen, weil wir etwas völlig aus den Augen lassen in dem Zusammenhang. In den letzten 3 verbleibenden Runden in der Bundesliga treffen Sturm und Salzburg jeweils noch auf den LASK. Der LASK ist 6.
Und auf Hartberg beide, nicht zu vergessen.
Sorry. Ja, genau, das auch noch. Aber der LASK ist insofern interessant, weil ja 6 Punkte Abstand zu Salzburg sind, aber der LASK das Sternerl hat. Heißt also, sollte Salzburg noch eine Partie ausschütten quasi und LASK dann das direkte Duell auch noch gewinnt gegen Salzburg, könnten die Linzer sogar noch LASK könnte dann noch Salzburg abfangen. Also die letzten 3 Runden haben es mörderisch in sich. Nicht nur das Duell zwischen Sturm und Salzburg, sondern unter Umständen sogar, dass der LASK noch, der jetzt plötzlich in einem Flow hineinrutscht, da auch noch mitmischen könnte um Platz 2. Daher lassen wir das einmal so stehen, dass natürlich Salzburg jetzt gefordert ist und jetzt gegen Rapid, die angeschlagen sind, am Sonntag vermutlich dann den Sieg holen werden. Sollte Sturm da schon vorliegen gegen Hartberg mit einem Sieg sind sie ja verpflichtet zu gewinnen, sonst ist ja vielleicht schon früher erledigt die Sache. Daher, es ist wirklich auf Messerschneide, wie jetzt dieses Rennen um Platz 1 und Platz 2 ausgeht. Und das ist das, was wir uns alle wünschen, weil die Spannung hat jetzt enorme Ausmaße angenommen. Und die Sinnhaftigkeit, um auf deine Frage noch einzugehen, von dieser Club-WM, die ist insofern zu bekritteln, weil ja schon namhafte Trainer, und das sage ich zum Beispiel Jürgen Klopp, gesagt hat, das Spielprogramm, das mittlerweile zu absolvieren ist, in der Premier League wissen wir ja die Liga, dann noch der Liga Cup, der FA Cup, dann sind die Nationalmannschaften noch beteiligt mit ihren Länderspielen und dann gibt es noch diese Club-WM, die ja auch aufgeblasen ist mit sehr vielen Teams, die dabei sind. Also die Belastung, die da auf die Spieler zukommen, da wird von der FIFA und von der UEFA sicher nicht an die Gesundheit der Spieler gedacht, sondern eher an die pekuniären, also sprich geldrelevanten Sachen, die da am Ende rausspringen aus diesem Spielprogramm. Also es
ja,
ist eher
man muss dazu auch ergänzen, aber dass die Vereinsvertreter das auch natürlich gerne haben, das Geld, damit sie ihren Mitarbeitern
in ja, die Vereinsvertreter sind
hohe Gehälter. Die Spieler. Nein, aber die Spieler wollen auch hohe Gehälter haben und die müssen auch irgendwie bezahlt werden und deswegen beißt sich ja die Katze hier immer in den Schweif. Es ist ja ein ewiges Karussell. Ja, einerseits kann man sagen, so viele Spiele, andererseits immer höhere Gehälter. Irgendwer muss sie finanzieren, irgendwie müssen sie auch hereinkommen und sie kommen natürlich in dem Fall am ersten nicht durch Werbeverträge, sondern vor allem eben durch die Medien- und
TV-Verwertungsverträge. Wenn du 3.000 brutto verdienst, sind 4.000 brutto schon ein Sprung, der sich auszahlt. Wenn du jetzt 20 Millionen verdienst, dann ist ein Sprung auf 22 oder 25 Millionen scheißegal. Das ist ja das, was ich am meisten bekrittle. Die Spieler kriegen seit Bosman Gehälter, da kannst du so wie du bist, hast du ausgesorgt, wenn du nur 2-3 Saisonen spielst. Und jetzt das als Argument zu liefern, dass eben diese Gehälter bezahlt werden müssen. Na Ende, Schluss, dann macht endlich einen Schlussstrich unter diesen Blödsinn.
Um nochmal den Jahrhundertfußballer zu zitieren, Herbert Prohaska hat gestern in der Pause gesagt, wenn er im Jahre 2024 überhaupt noch Fußball spielen wollte, dann nur wegen des Geldes. Aber ganz sicher nicht, damit er beim Rugby hier mitmacht, zwischen Sturm und zwischen Rapid, der alte Austrianer. Mhm. Martin Konrad.
Ja, aber der Herbert Prohaska hat zu seinen besten Zeiten so viel verdient wie der 47. Kaderspieler von Ipswich Town.
Für das Gemurks in der Championship, ja? Für das Gemurks in der Championship.
Ja.
Gut. Alfred, ganz kurz noch. Du bist noch nicht, aber fast auf dem Weg nach München. Was wirst du heute Abend begleiten für Sky Sports?
Heute sind wunderbare Partien, unter anderem Roma gegen Leverkusen. Das überstrahlt aus meiner Sicht die restlichen drei. Also es gibt zwei Partien Europa League, zwei Partien Conference League, aber Roma Leverkusen, vor allem unter dem Blickwinkel, was De Rossi gerade mit der Roma für einen Erfolgslauf hat, aber natürlich noch mehr Xavi Alonso mit seinen Leverkusenern. Also die Ungeschlagenheit in dieser Saison, die ist heute zum ersten Mal wirklich richtig auf dem Prüfstand. Könnte man natürlich sagen, die haben ja etliche Spiele auch in der Nachspielzeit noch einmal repariert, die Leverkusener. Aber heute im Olympiastadion in Rom, das wird sicherlich ein Highlight werden und die größte Prüfung von Leverkusen, ob man die Saison ungeschlagen übersteht. Also man darf sich heute wirklich sehr freuen auf die vier Partien.
Das machen wir.
Und auf Alfred Data.
Ja, auf Alfred freuen wir uns immer.
Danke.
Alfred, gute Fahrt. Martin, danke schön. Kurze Vielen Pause Dank. In der Big Show 659.
Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 659. Weiter geht es mit dem Motorsport und zum einen mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ich grüße euch und ich hoffe, Jens, du bist wieder tatsächlich aufgetaut.
Ja, ich bin an einer üblen Radtour gestern wieder aufgetaut und natürlich erwischen wir Eddie Mielke im Auto. Eddie, vergangenes Woche Oschersleben, sprechen wir gleich drüber. Wo geht's jetzt hin?
Jetzt geht's zum IDM-Saisonauftakt zum Sachsenring. Traditionsreiche Städte, wo kann man mit zwei Rädern besser die Saison starten als am Sachsenring. Ich freue mich richtig drauf. Wir werden dort wie immer unseren Stream für die Motorpresse, den man auf YouTube empfangen kann, produzieren. Ja, und das Niveau der internationalen deutschen Meisterschaft steigt Jahr für Jahr und ich bin mal gespannt. Wird bestimmt gut.
Tja, dann zu den Zweirädern kommen wir dann vielleicht ein bisschen später. In Jerez de la Frontera. Eddie, wenn ich bei dir bleiben darf, nur mal ganz grob der Überblick. Das erste Wochenende der DTM, zwei Rennen, zwei unterschiedliche Sieger, wie wir es eigentlich in der DTM immer sehen. An den Wochenenden grundsätzlich das erste der erste Eindruck der DTM-Saison 2024 war welcher?
Ja, der war ein sehr, sehr guter, weil es war wesentlich voller als in Oschersleben im Vorjahr zum Beispiel. Die Vorverkaufszahlen sind für die gesamte IDM, für die gesamte DTM-Saison auch um 20-25% bei jedem einzelnen Event gestiegen. Also es war eine tolle, tolle Atmosphäre. Ja, und dann haben wir natürlich wieder zwei unterschiedliche Sieger gehabt. Für mich das Schönste, wir haben 20 Autos mit 7 verschiedenen Herstellern. Und alle 20 Autos waren innerhalb von 1,1 Sekunden im Qualifying, was die Abstände angeht. Da gibt es Rennserien, da ist das der Abstand zwischen dem 1. und dem 5., aber nicht der Abstand zwischen dem 1. und dem 20. Also sehr, sehr, sehr ausgeglichen das Ganze. Samstag der Sieger Jack Aitken in Ferrari und dann am Sonntag für viele sicherlich überraschend Luca Engstler, 24 Jahre jung, aus dem Allgäu schon. Der Papa war DTM-Rennsieger, war DTM-Fahrer. Also bei der Familie Engstler hat das Tradition schon. Der Papa war DTM-Rennsieger und bei Luca Engstler muss man dazu sagen, der hat lange, lange gebraucht über den Winter, um überhaupt ein Auto zu finden. Hat ja auch die Marke gewechselt, ist früher Audi gefahren, fährt jetzt den Lamborghini aus dem Hause von Gottfried Grasser. Und ja, der hat geweint auf seiner Ehrenrunde und sprach von dem bisher schönsten Tag seines Lebens. Die Emotionen kochten über. Also es war aus meiner Sicht ein sehr ausgeglichenes und sehr, sehr gelungenes DTM-Wochenende, was definitiv absolut Appetit auf mehr macht.
Das heißt, Lukas Engstler hat A noch nicht geheiratet und hat B noch keine Kinder. Sonst hätte ihm nämlich seine Frau den Marsch geblasen, dass das der schönste Tag seines Lebens war. The Voice, was mich natürlich ein bisschen irritiert, nicht irritiert, aber mit Blick auf die Ergebnislisten auch, der regierende Champion Thomas Breining, ist er nur zufällig in Oschersleben schlecht reingekommen oder liegt da bei Mantai Porsche etwas Gröberes im Argen?
Nein, da liegt sicherlich nichts im Argen. Olaf Mantai hat das vorher auch schon angekündigt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass die BOP, also die Angleichung der technischen Voraussetzungen aller verschiedenen Konzepte der 7 Herstellerfahrzeuge, dass die so sein wird, dass Porsche wieder problemlos gewinnen wird. Wir erinnern uns vor einem Jahr, Zeitreise zurück, hat Porsche wirklich so dominiert in Oschersleben, dass wir fast von einem Porsche Cup haben sprechen können. Das hing damit zusammen, dass A, Porsche sehr gut sortiert war, B, dass aber einige andere Teams wirklich noch Defizite hatten, die im Lauf der Saison, in der ersten Drittel der Saison dann auch abgestellt haben. Da kam einiges zusammen, genau wie jetzt einiges im Negativen zusammenkam. Aber klar ist, aktuell ist das Auto zu schwer, es hat zu wenig Leistung und Breining ist gefahren, was ging. Sind aber klar abgeschlagen, von allen 7 Herrschern letzter geworden. Mehr ging nicht. Es war insofern noch ein bisschen Glück dabei und das Glück des Tüchtigen, weil er tatsächlich noch ein paar Punkte geholt hat. Denn ein paar Konkurrenten sind sich ja dann doch ins Auto gefahren, wie oft in Oschersleben. Er hat das Beste draus gemacht, aber sie hoffen natürlich bei Porsche, bei Breining im Sinne der Titelverteidigung auf eine mittelfristig bessere Einstufung und ich schätze, das wird beim nächsten Rennen dann auch ein bisschen besser laufen.
Eddie, deine Einschätzung?
Ja, ganz genau so. Also das ist nicht so, dass Thomas Breining oder Ayhan Can Güven über den Winter das Fahren verlernt haben oder dass die Mantai-Truppe verlernt hat, das Auto vorzubereiten. Die Ursachen sind in der Balance of Performance von Stefan richtig beschrieben zu suchen. Und da gehen wir jetzt mal davon aus, dass sich das zum nächsten Rennen in der Lausitz ändern wird. So richtig gut war der Saisonstart vor exakt einem Jahr in Oschersleben für Thomas Breining auch nicht. Da hat er ja Strafen bekommen, aber der Speed war halt ein anderer. Nur, die DTM ist so ausgeglichen, ich wiederhole es nochmal, 20 Autos innerhalb von 1,1 Sekunden, dann kann die Balance of Performance so fürchterlich daneben letztendlich auch nicht sein. Es ist halt Detailarbeit und ich bin mal gespannt, wie Thomas Breining und die Mantai-Mannschaft reagieren werden. Abschreiben darf man den Titelverteidiger auf jeden Fall noch nicht.
Das wäre uns auch deutlich zu früh.
Da war es zumal wir auch sagen müssen, dass zum Beispiel der Samstagsieger, der Ex-Formel-1-Fahrer Jack Aitken, dann am Sonntag eine Null geschrieben hat. Das heißt, da ist punktemäßig, um das nur nochmal fortzusetzen, was Eddie gerade gesagt hat, da ist das überhaupt nicht, da ist noch keiner wirklich weggezogen. Es ist alles dicht beieinander und insofern freuen wir uns wirklich sehr auf das nächste Wochenende. Hoffen wir, dass wir ähnlich viel Zuschauerresonanz haben. Es war wirklich beeindruckend, in Oschersleben so viele Leute zu sehen. Auch Sven Stopper, muss man nochmal sagen, der Rennleiter hat in einigen haarigen Situationen sehr gutes, sensibles Händchen bewiesen. Wir haben im Fahrerlager, habe ich viele Leute telefonisch mit ihnen gesprochen. Die haben alle gesagt, wieder mal so, wie man es machen sollte. Wir wissen zum Beispiel, in der Formel 1 gibt es viele Diskussionen über die Rennleitung. Jerez de la Frontera MotoGP gab es Riesendiskussionen und Mordsärger um Freddy Spencer, einer der Rennleiter, Ex-Motorrad-Weltmeister, jetzt Rennleiter. Also die DTM ist da sehr professionell aufgestellt, auf einem sehr, sehr guten Weg. Soll nicht vergessen, es ist das zweite Jahr nach der Rettung durch den ADAC. Und ich glaube, es gibt kaum was so viel Spaß macht, auch zu kommentieren, Eddie.
Das ist völlig richtig. So ein ausgewogenes Feld, und ich kann dir da nur recht geben, Sven Stoppel und seine Mannschaft haben das wirklich im Griff. Da ist auch immer ein Ansprechpartner da, auch wie die uns durch die Rennen helfen, was die Straßen angeht, wie dann ausgesprochen und wie sie damit umgehen. Das ist auf allerhöchstem Niveau und das deckt sich so ein bisschen mit diesem Weltmeister-GT3-Fahrerfeld, das wir da haben. Da ist die Rennleitung um Sven Stoppel mindestens genauso professionell.
Wir machen einen harten Cut und gehen nach Spanien, The Voice, wo ich die Bilder in den sozialen Medien falsch gedeutet habe. Ich dachte, Marc Marquez hätte am Sonntag den Grand Prix gewonnen, hat er nicht. Er ist Zweiter geworden hinter Weltmeister Pecco Bagnaia, hat sich trotzdem feiern lassen, mit Recht, The Voice.
Ja, überhaupt gar keine Frage. Wir hatten ja schon gesagt, dass er 3-4 Rennen brauchen wird, um sich an das neue Arbeitsgerät nach über einem Jahrzehnt Honda an die Ducati zu gewöhnen. Wir sollten nicht vergessen, es ist auch ein Vorjahresmodell. Und ganz offensichtlich ist er wirklich angekommen. Jerez natürlich aufgrund der großen spanischen tollen Resonanz. Es waren 180.000, 190.000 Zuschauer. Es war wirklich Gänsehaut. Und es ist eine relativ technische Rennstrecke. Eine Rennstrecke, sollten wir nicht vergessen, wo er sich vor ein paar Jahren so extrem schwer verletzt hat, der Marc Marquez. Und da haben wir dann schon gedacht, okay, jetzt wollen wir mal sehen, wie er das weggesteckt hat, tatsächlich diesen Crash. Er ist gefahren wie in seinen besten Zeiten. Es war ein super Gigantenduell vorne, der amtierende Weltmeister und der Rekordchampion. Er ist angekommen, er ist am Ende Zweiter geworden, aber er wittert jetzt Morgenluft und es ist ganz klar, auch punktemäßig ist er noch nicht sehr weit weg, trotz eines Eingewöhnungsprobleme und einiger nicht ganz so toller Grand Prix. Er ist absolut dran. Und ich glaube, Eddie, der kalkuliert ja mit, da hat er eine Chance, Weltmeister zu werden in diesem Jahr.
Ja, definitiv. Und wer noch nie MotoGP gesehen hat, der sollte sich das Duell vom letzten Sonntag, ich glaube, ich habe es mir zweimal angeguckt. Ich war ja ein bisschen verhindert aufgrund meiner Tätigkeit für Run Racing bei der DTM. Aber das Erste, was ich Sonntagabend gemacht habe, ist, ich habe mir das MotoGP-Rennen aus Jerez de la Frontera angeguckt. Zwei großartige Rennfahrer auf Augenhöhe, wie die sich bekämpft haben. Dabei aber immer fair. Ganz, ganz, ganz großartig, ja. Und Marc Marquez und seine Ziele, wenn man seine Dance-Moves gesehen hat, ist ja vielleicht auch genau, schon mal genau. Ein Vorgriff auf Liberty Media und das, was da an Umstellungen in der MotoGP durch den amerikanischen Einfluss in Zukunft passieren wird. Also erstmal haben sie da eine DJ hingestellt, die mit House Music, da die Strecke, die natürlich geflutet wurde von den Fans, da werden dann immer die Tore aufgemacht. Ja, und dann war da wirklich Partystimmung, ja, und Marc Marquez hat sich dann da wirklich, und ich glaube, das geht in den sozialen Medien viral, das Video zu ein paar Dance-Moves hinreißen lassen, und als er dann den Helm abgenommen hat nach seiner Tanzeinlage, das Strahlen, was er im Gesicht hatte, das war der alte Marc Marquez, und ich denke, das werden wir auch allen wirklich sehr, sehr schnell auch auf dem Motorrad wieder sehen.
Genau das habe ich gesehen und genau das hat mich dazu verleitet zu glauben, dass Marc Marquez das Rennen gewonnen hat. Aber schön. Jetzt habe ich da noch eine Frage, The Voice. Wir haben das ja gesehen in Shanghai zum Beispiel, jetzt beim Formel 1 Grand Prix, dass Lewis Hamilton im Sprint Zweiter geworden ist. und dann im Rennen tatsächlich Glück gehabt hat, noch Neunter zu werden, was glaube ich. Jetzt haben wir die Situation hier gehabt, den Jerez, dass Jorge Martin vor unserem gemeinsamen Lieblingsfahrer Pedro Acosta gewonnen hat, den Sprint, dass aber Pedro Acosta dann im Rennen nur unter Anführungszeichen Zehnter geworden ist. Wo kommt diese Diskrepanz her zwischen Sprint und normalen Rennen? Sind es die Reifen? Was ist es?
Nee, ist einfach der intensive Wettbewerb, denn sowohl Martin ist am Ende gestürzt, in Führung liegend, allerdings beim Grand Prix am Sonntag in Jerez, wie auch Acosta den ersten wirklich wilden Abflug hatte im Warm-up, also im freien Training, und deswegen die Ersatzmaschine nehmen musste, die ganz offenbar, was die Kupplung angeht, nicht ganz so funktioniert hat, wie er es gewohnt war, und deswegen hat er den Start der Pedro richtig verpatzt. War da schon weit hinten, hat sich in den Umständen entsprechend ganz gut durchgemogelt. Man könnte sich auch vorstellen, ein Rookie, wenn er so einen Fehler macht, ist er total sauer und versucht mit der Brechstange. Hat er nicht gemacht. Er ist cool und ruhig geblieben, hat eine Menge Positionen gut gemacht und noch Punkte geholt. Also diese Ruhe dabei, trotz seiner 19 Jahre, ist einfach wirklich erstaunlich. Das sagen allerdings auch alle von KTM und auch von Tech 3. Also diese ganzen Leute, die ihn groß gemacht haben, die mit ihm groß geworden sind, dass das schon früh ein Charakterzug von ihm war, dass er nicht fickerig geworden ist, wie man so schön sagt, sondern dass er einfach tatsächlich immer bei sich bleibt und das maximal Mögliche rausholt. Also jugendliche Elan, Einsatzfreude plus eben dann schon so ein kühles Hirn, das ist wirklich eine außergewöhnliche Mischung, und dass irgendwann ein Rückschlag kommen würde, war klar. Er hat noch Glück gehabt, dass er sich dabei nicht groß verletzt hat, hatte nur ein paar Prellungen, aber insofern mit einem Rückschlag dieser Art war zu rechnen, dass er dann Super Acosta, wie er nach wie vor genannt wird, tatsächlich immer noch Punkte holt und das Motorrad nach Hause bringt. Das ist bei jungen Leuten, bei jungen Fahrern nicht unbedingt üblich. Wem man es allerdings erwähnen sollte, ist, dass KTM, Eddie, ein ziemlich schlechtes Wochenende in Jerez hatte, oder?
Ja, definitiv. Und sind ja die Testfahrten durchgeführt worden am Montag danach. Die waren sehr, sehr wichtig. Da haben sehr, sehr viele, insbesondere auch bei KTM, da ist sehr, sehr viel ausprobiert worden. Schauen wir mal, in zwei Wochen in Le Mans geht es schon weiter. Aber ganz kurz noch ein Wort von mir zu den Unterschieden Sprintrennen und dann das große Hauptrennen am Sonntag. Das kann man nicht eins zu eins vergleichen. Da wird mit weniger Sprit gefahren, da werden meistens auch andere Reifen gefahren, die Renndistanz am Sonntag nicht durchhalten. Also das ist vom Setup her im Grunde genommen ein völlig anderes Motorrad, was da gefahren wird im Sprint und eben im Hauptrennen. Ja, und auch MotoGP im Detailarbeit. Und da kann es schon mal sein, dass man beim Sprintrennen am Samstag auf dem Podest steht und am Sonntag, wenn man sich ein bisschen vertan hat, wenn die Kupplung wie bei Acosta meinetwegen nicht richtig funktioniert, ja, dass man dann eben nicht so auf den Top-Platzierungen landet, wie man es am Samstag beim Sprint geschafft hat. Also das kann man nicht eins zu eins gleichsetzen. Das sind völlig unterschiedliche Pakete.
Dann, Eddie, mach uns noch ein bisschen Lust, mach unseren Hörern Lust, am Wochenende an den Sachsenring zu kommen. Warum sollte man das zwingend tun?
Das sollte man tun, weil die internationale deutsche Meisterschaft wirklich mit Internationalität glänzt. Also da sind viele, viele Fahrer, auch aus den Benelux-Ländern zum Beispiel, oder wenn ich an Ilan Michalczyk denke, auf der BMW. Das ist wirklich eine international besetzte Meisterschaft mit großartigen Leistungen. Der letztjährige Meister Florian Alt, unser Sky MotoGP-Experte, der wird versuchen, mit seiner Holzhauer Honda die Startnummer 1 und den Titel zu verteidigen. Das wird ihm aber garantiert nicht leicht gemacht. Wir haben die Supersport 600er Bikes, wir haben die Supersport 300er Bikes und noch obendrauf ein besonderes Bonbon. Wir haben die Seitenwagen-Weltmeisterschaft, und das hat ja insbesondere am Sachsenring die Sidecars eine große Tradition. Also internationaler geht es eigentlich nicht. Die Leistungen sind auf gutem, richtig gutem Niveau. Und die Eintrittspreise sind niedrig. Also wer da in der Nähe Sachsenring wohnt, der sollte unbedingt vorbeikommen. Das ist richtig, richtig toller Rennsport, auf den ich mich sehr freue.
Wir uns auch im Stream bei YouTube. Eddie hat es gesagt. Eddie, danke dir. The Voice bleibt noch da, denn gleich sprechen wir über die Formel 1 in Miami, Adrian Newey, alles, was gerade ansteht. Kurze Pause.
Lückenkämper und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 659 geht also weiter mit dem Motorsport. Der Voice ist dabei geblieben. Live aus Landshut zugeschaltet ist Stefan Ehlen, Formel 1.de. Grüß dich, Stefan.
Servus.
Conor Moore hat es wieder auf den Punkt gebracht bei Twitter. Ich habe das auch retweetet. Er hat sich als Adrian Newey ausgegeben, Stefan Edeln, und hat ein Telefon, das dauernd geklingelt hat. Adrian Newey hat in dieser Parodie noch ständig das Telefon abgenommen. Gibt es irgendeinen Rennstall, der nicht anrufen wird? Audi wird wahrscheinlich nicht anrufen. Aber ansonsten müssten doch acht, weil bei Red Bull möchte er nicht mehr bleiben, 8 Rennställe Adrian Newey anrufen. Isn't it?
Eigentlich, glaube ich, gibt es sogar 11 Rennställe, die anrufen müssen. Also auch Andretti auch und Red Bull natürlich auch, um zu sagen, du, wir überlegen uns das vielleicht doch nochmal an, das meinst nicht. Also ich glaube schon, dass eigentlich jeder den Adrian Newey haben wollen würde, wenn er ihn denn kriegen könnte. Die Frage ist nur, will er denn auch? Und es ist, glaube ich, bei ihm tatsächlich alles möglich, von er hört komplett auf. Auch das wäre theoretisch denkbar, dass er sagt, der will jetzt einfach raus und das komplett sein lassen. Oder er sagt, er will nochmal einmal das ganz große Abenteuer, und da ist halt die Frage, wo werden seine Wünsche am besten erfüllt? Und da geht es sehr wahrscheinlich auch um einen ganz schönen Haufen Geld. Aber es geht, glaube ich, auch darum, dass er ja schon mal vor ein paar Jahren ausgeschlossen hat, dass er eigentlich woanders hinzieht, also außerhalb von England arbeiten will. Und deswegen, unter anderem deswegen, ging es ja für ihn schon mal nicht zu Ferrari. Also, keine Ahnung, ich weiß es wirklich auch nicht, wo es ihn hinzieht, was er machen wird, aber ich glaube, er kann sich gerade nicht retten vor Angeboten und kann sich da gerade das Beste rauspicken. Und es sind einige Teams da, die legen wohl richtig viel Asche und richtig viel Sachen auf den Tisch. Dazu würde ich jetzt mal Ferrari zählen, dazu würde ich auch Aston Martin zählen, von denen wissen wir, dass er angegraben wird. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Audi sagt, Mensch, 2026, wir haben da was vor, ne? Dass man da sagt, man holt einfach die feste Größe, weil man ja Stand jetzt auch nicht weiß, wen kriegt man denn noch als anderen Fahrer neben Nico Hülkenberg. Also alles komplett offen und so hohl wie der Fahrermarkt tickt dieses Jahr, weil da mit Lewis Hamilton der Wechsel zu Ferrari schon feststeht und Max Verstappen noch ein großes Fragezeichen ist. So geht's jetzt da rund um Adrian Newey eigentlich weiter. Und man kommt nicht umhin, dass man am Ende einfach denkt, Red Bull blutet gerade ein bisschen aus. Ne? Also das ist gerade nicht the place to be, sondern ganz im Gegenteil, da scheinen gerade aktuell einige eher die Flucht zu ergreifen.
Hängt das, der Voice, jetzt wirklich nur mit dieser Geschichte mit Christian Horner zusammen, oder ist einfach irgendwann mal das Ende der viel besungenen Fahnenstange erreicht, dass man sagt, okay, jetzt habe ich hier für 10, 15 Jahre gearbeitet, ich brauche was Neues. Stefan Eden sagt ja auch, vielleicht hört er genau auf. Woran machst du es fest? Ist es Christian Horner? Ist es vielleicht eine generelle Ermüdung von Adrian Newey? Was könnte es sein, der Voice? Ich weiß, wir spekulieren natürlich nur.
Also ich glaube, dass natürlich irgendwann bei vielen Leuten, die dann wechseln nach 10, 15 Jahren, tatsächlich Ende der Fahnenstange erreicht ist. In diesem Fall glaube ich, dass es sehr konkret tatsächlich um die Personalie Christian Horner geht. Denn lange Zeit haben die beiden sich ja gegenseitig beschützt und waren wohl auch wirklich befreundet. Das scheint sich dramatisch verändert zu haben. Und zwar angefangen ganz offenbar vor 1,5 Jahren, als klar wurde, dass der Herr Mateschitz nicht mehr sehr lange leben wird. Da fing tatsächlich Christian Horner an, dann mit den Thailändern, den Mehrheitsteilhabern von Red Bull, anzudocken und tatsächlich dann angefangen, große Politik zu machen, wollte ja auch Dr. Helmut Marko gleich loswerden. Und das sind alles Dinge, wenn man so ein bisschen den Adrian Newey kennt, der ein sehr ruhiger Vertreter ist, keiner von diesen Gordon Murrays und diesen genialen Konstrukteuren, die wir hatten, oder zum Beispiel auch Colin Chapman, das waren ja extravagante Typen, sondern er ist sicherlich ein introvertierter Typ, der aber eine Umgebung gerne hat, in der er in Ruhe arbeiten kann. Dann hat Christian Horner auch vor einiger Zeit ein Interview gegeben. Das war nicht sehr glücklich und es war nicht sehr, sehr schlau, und hat da ein bisschen die Arbeit und die Leistung von Newey runter diskutiert und hat gesagt, naja, so gut ist der jetzt auch nicht. Wir haben inzwischen eine sehr gute Reihe von anderen Technikern. Brauchen wir den noch überhaupt? Er hat nach wie vor, sollten wir auch noch vielleicht noch kurz einfließen lassen, ein Problem mit dem Kostendeckel. Denn natürlich ist der Adrian Newey, Stefan hat es gerade gesagt, der teuerste Designer der Formel 1. Und er hat ja versucht, ihn jetzt auch ein bisschen mehr in diesen Richtung, diesen Red Bull Hypersportwagen, der dann bald in Straßenverkauf gehen soll, ihn da abzuschieben. Das hat dem Adrian Newey auch überhaupt nicht gefallen. Also jeder, der natürlich ein Star ist, hat auch ein bisschen Allüren. Und ich glaube, denn Yui hat auch natürlich ein großes Ego. Aber das passt einfach überhaupt nicht mehr zusammen. Und ich vermute eher nicht, dass er aufhört. Es ist zwar theoretisch möglich, Stefan hat es erwähnt, aber ich glaube eher, er will weitermachen. Und ich glaube, er will sich tatsächlich noch den Wunsch erfüllen, es nochmal zu wissen, jetzt mit Mitte 60. Es gab große Designer und große Konstrukteure im Motorsport und auch in der Formel 1, die auch nach diesem Alter noch hervorragende Leistung gebracht haben. Dass er einer der allerbesten ist, steht ja völlig außer Frage. Aber er ist ein bisschen ein Eigenbrötler und er braucht tatsächlich sicherlich auch ein bisschen Wärme, Nestwärme. Die hat er bei Red Bull jetzt überhaupt nicht mehr. Und auch diese Riesendiskussion um das Verhalten von Christian Horner seiner eigenen Mitarbeiterin gegenüber geht ihm komplett gegen den Strich. Also das gefällt ihm alles überhaupt nicht, auch wie er sich da rausgewunden hat. Der sieht in Milton Keynes keine Zukunft mehr für sich und sucht was Neues. Und wohin das geht, schwer zu sagen. Er hat ja mal auch den Satz gesagt, dass er noch nie, und das ist so eine der Dinge, die er in seiner Karriere ein bisschen bedauert, noch nie mit Lewis Hamilton und mit Fernando Alonso zusammengearbeitet hat. Das würde in Richtung Ferrari zielen oder eben Aston Martin, die beide ja unter der Führung tatsächlich der neuen Geschäftsführung jeweils richtig Geld haben. Und das kann man sich beides eigentlich ganz gut vorstellen. Für Aston Martin würde sprechen, dass das in England wäre. Er müsste also nicht weg. Für Ferrari würde sprechen, dass er da mit Lewis Hamilton zusammenarbeiten könnte. Aber das ist momentan, glaube ich, etwas Kaffeesatzleserei. Wir werden es erleben. Ich glaube auch nicht, dass es sehr lang dauert, bis das klar wird, wohin er geht. Gut fand ich, und das war wohl mehr von Seiten tatsächlich der österreichischen Seite von Red Bull, und das ist unüblich, das weiß der Stefan auch, dass man tatsächlich das Gardening Leave, also so ein Jahr, das in den Verträgen von Top-Leuten verankert ist, dass man dann ein Jahr aussetzen muss, wenn man die Seiten wechselt. Das scheint tatsächlich Red Bull ihm jetzt zugestanden haben, aufgrund der irrigen Leistung der letzten 18 Jahre, dieser vielen Titel, die man mit seinen Konstruktionen geholt hat. Also er kann Anfang nächsten Jahres tatsächlich das Team verlassen und wird dann relativ schnell woanders beginnen können. Und das muss ich sagen, ist unüblich in der Branche. Das finde ich eigentlich ein großer, nobler Zug. Wie ich von englischen Kollegen höre, wollte das Christian Horner überhaupt nicht. Der wollte da mit Anwälten versuchen, tatsächlich ihn A, zum Bleiben zu zwingen und B, wollte er, wenn er geht, ihn tatsächlich bestrafen, indem er dann 1,5, 2 Jahre nicht arbeiten darf. Das haben die Österreicher wohl verhindert.
So sind wir halt. Wir sind harmoniebedürftig. Was soll ich sagen? Ich musste übrigens, weil du ihn erwähnt hast, vor ein paar Tagen, da war es an Colin Chapman denken, weil ich es richtig in Erinnerung habe, damals bei dem tödlichen Unfall von Jochen Rindt 1970 in Monza. Jetzt ist Colin Chapman, glaube ich, sehr, sehr rasch von der Rennstrecke verschwunden, weil er Angst hatte, von den Carabinieri dann verhaftet und vernommen zu werden. Wie?
So ist es.
Und jetzt sind wir natürlich, Stefan Edel hat das auf Twitter ja auch gepostet. Stefan, wir sind jetzt 30 Jahre nach diesem Wochenende, nach diesem furchtbaren Wochenende in Imola mit Roland Ratzenberger und Ayrton Senna. Was war damals mit Frank Williams? Musste Frank Williams auch das Weite suchen? Wurde er von den italienischen Behörden vernommen? Gab es da irgendwas? Wie hat sich das dann weiterentwickelt in den Tagen nach dem tödlichen Unfall, natürlich vor allem von Ayrton Senna?
Das ist eine gute Frage, Stefan. Ich bin mir nicht sicher, ob du da die Hintergründe kennst.
Also ich weiß ein bisschen was. Ja, ich weiß ein bisschen was. Insofern sind die Williams-Truppe tatsächlich auch relativ zügig abgereist. Wobei man sagen muss, dass tatsächlich offiziell der Tod von Senna, das war damals im Übrigen bei wahnsinnig vielen Unfällen so, wenn ein Rennfahrer verstorben war in der Formel 1, wurde das immer erst vom Krankenhaus bestätigt. Und das war dann immer Sonntagabend, um tatsächlich den entsprechenden Leuten, die möglicherweise vernommen werden konnten aus der Formel 1, um die ein bisschen zu schützen. Da hat Bernie immer für gesorgt, Bernie Ecclestone, dass die abreisen konnten. Es hat dann ja auch wirklich lange, lange gedauert. Sehr schleppend, dieses ganze Verfahren und diese Untersuchungen. Ob das tatsächlich auch politisch gewollt von der italienischen Justiz, ich weiß es nicht. Aber klar ist, es galt immer, Tod eines Rennfahrers wird immer erst im Krankenhaus und dann immer erst Sonntag, Nachmittag oder Abend bestätigt. Auch wenn es teilweise an der Strecke schon klar war, was los ist. Und so war das, soweit ich mich erinnere, tatsächlich bei Senna, dem Tod von Senna auch. Was du aber noch sagen solltest, hat der Stefan wunderbar auch geschrieben. Der Stefan Ehlen auf seiner Website ist, dass man sagen muss, dieses schwarze Wochenende von Imola vor 30 Jahren hat unzähligen Rennfahrern das Leben gerettet. Denn weil dieser Doppelschlag und wenn man so will, dieser schwere Unfall von Barrichello am Freitag ja auch noch dazu rechnend, wenn man das überlegt, das war eine Erschütterung für das gesamte System der Formel 1, wie wir das vorher noch nie hatten. Die stand am Scheideweg. Und ich erinnere mich noch sehr gut neben diesen schlimmen Zeiten da in Imola an diese Pressekonferenz von Max Mosley in Monte Carlo, wo wir alle da saßen, gesamten Formel 1 Teams, die gesamten Journalisten und wo Max Mosley neben Bernie Ecclestone saß und dann das Wort ergriffen hat und das fantastisch gemacht hat. Also das werde ich nie vergessen. Der hat gesagt, so, und jetzt geht's hier andersrum. Jetzt werden die Teams nicht mehr gefragt, was die wollen. Jetzt ist so klar, es ist ein Politikum. Wir müssen mehr Sicherheit garantieren und das beginnt heute. Eine fantastische Pressekonferenz. Er hat das dann nicht nur gesagt, er hat es auch umgesetzt. Bernie Ecclestone saß nur ruhig daneben, hat gar nichts gesagt. Also es war eine außergewöhnliche Pressekonferenz, die ich auch nie vergessen werde. Und dazu kam an dem Wochenende der Unfall ja von Roland Ratzenberger auch noch, die das Ganze weiter beschleunigt hat. Aber diese dramatische Veränderung, was passive und aktive Sicherheit an den Rennautos, an den Rennstrecken angeht, die hat da begonnen. Und ich glaube, Stefan, tatsächlich, das hat viele Generationen von Rennfahrern tatsächlich vor schweren Verletzungen bewahrt. Und ich glaube tatsächlich auch unzählige Dutzende von Leben gerettet. Denn so ein Unfall wie Senna in der heutigen Zeit wäre niemals tödlich ausgegangen.
Ja, und ich glaube, man sieht auch ganz schön, das habe ich versucht, ein bisschen in dem Artikel darzustellen, dass alles, was danach passiert ist, letztlich eine Konsequenz aus Imola war. Also sämtliche Regeländerungen, die dann gekommen sind, sei es, dass es Richtung gegen höhere Cockpit-Zeitenwände oder dass das Reglement 98 mit Rillenreifen, kleineren Autos, niedrigere Geschwindigkeiten oder der Head- und Neck-Support, das Handsystem, all das geht im Prinzip darauf zurück, was in Imola 1994 vorgefallen ist. Und da hat man über die Jahre immer wieder versucht, eben zu verhindern, dass sowas erneut auftritt. Und insofern ist das tatsächlich der rote Faden bei der Formel-1-Sicherheit, den man immer wieder ergreift und der immer irgendwo im Hinterkopf mitschwingt. Und deswegen ist es auch irgendwo erstaunlich, dass es jetzt schon 3 Jahrzehnte tatsächlich her ist.
Tja, und wenn man jetzt sieht, die letzten Unfälle, die wirklich grauslich ausgegangen sind, das waren dann einfach auch Freak-Unfälle, wenn da einfach ein Kran in der Gegend herumsteht, der da nichts zu suchen hat. Das ist einfach so unfassbares Pech von Gilles Bianchi, aber ja. Stefan Ehlen am kommenden Wochenende. Wir sind jetzt in Miami zu Gast. Die ganz große Begeisterung haben wir hier an dieser Stelle auch schon gesprochen in den USA für die Formel 1. Mag vielleicht nicht mehr da sein. Jetzt gibt's also zumindest ein Team, das die Farben wechselt. Ich habe irgendwie auch bei Ferrari plötzlich eine blaue Note entdeckt. Ist das so verzweifelt, wie sich's anhört, diese Aktion?
Na, Verzweiflung würde ich es nicht nennen. Es ist ein bisschen der Versuch, dass man aus Miami so eine Art Glamour Grand Prix macht und dass man halt was Besonderes aufsetzt. Ich persönlich bin ja der Meinung, wenn man irgendwie Sonderlackierungen zeigen wollen würde, dann müsste man das in Monaco machen und dort eine Art Throwback Grand Prix machen, so wie es zum Beispiel NASCAR und IndyCar machen. Die haben auch Sonderlackierungen bei Highlight-Rennen. Und da wäre Monaco der perfekte Ort, um halt einfach die Geschichte ein bisschen hervorzuheben. Ne? Also stellt euch mal vor, Alpine würde antreten in den Farben von 2005, wo Fernando Alonso Weltmeister geworden ist, oder sogar noch in den Benetton-Farben von Mitte der 90er Jahre. Das wäre natürlich extrem schick, oder halt McLaren in Rot-Weiß und dergleichen mehr. Es gibt ja viele Teams mit Historie, auch Sauber könnte einfach mal das schwarze Design von den frühen 90ern nochmal rauskramen. Also es gäbe schon Möglichkeiten, die extrem stark wären. Und das, was jetzt da gemacht ist, es ist halt ein kleiner Marketing-Gag. Ferrari, für die ist Amerika tatsächlich ja ein sehr Kernmarkt und ein sehr wichtiger Markt. Und deswegen klopfen die da ein bisschen aufs Holz und sagen, hey, mit Blau, da ist damals 1964 John Surtees ja Weltmeister geworden. Wobei das eigentlich ein Kapitel ist, was man Ferrari intern eher verschweigen will. Da ging es nämlich ein bisschen ums Zocken und ums Verhehlen, dass man nicht genug Autos hat für eine Homologierung. Da hat Enzo Ferrari also ein bisschen getrickst und hat gedroht, mal wieder mit Ausstieg. Was dann nicht so gekommen ist, aber den WM-Titel hat er dann gekriegt, der John Surtees. Und solche Geschichten sind das. Und bei Racing Bulls, dem Team, wo man nicht weiß, wie man es nennen soll, das hat auch eine Sonderlackierung zum Beispiel. Und da geht es einfach um schöne Farben, Art Deco, wenn man so will. Und das ist aber aufgehängt an den Sponsor, der eigentlich eine Debitkarte hat, die in Regenbogenfarben lackiert ist. Und das übernimmt man jetzt quasi fürs Formel 1 Auto. Also man merkt daran schon, es ist jetzt nicht unbedingt der Sport, der hier die große Vorbilder liefert, sondern es ist tatsächlich halt der Kommerz und das Marketing. Und dafür steht halt nun mal auch Miami. Es ist nicht ein Grand Prix fürs Volk, sondern es ist tatsächlich ein VIP-Grand Prix und das spiegelt sich da auch wieder bei den Maßnahmen der Teams.
Da freue ich mich richtig, dass ich, als ich in Miami war, vor wenigen Wochen auch eine Führung genossen habe in Miami Beach, wo eben erklärt wurde und auch gezeigt wurde anhand von Beispielen dieses Art Deco.
Deco, ja. Wunderbar.
Einen habe ich noch, The Voice. Und zwar, der US-Kongress hat offenbar keine anderen Sorgen, als einfach mal bei der Formel 1 nachzufragen, wie das denn jetzt genau war mit der Ablehnung des Rennstalls von Michael Andretti. Gibt es da außer der weiteren Vergiftung des Klimas irgendwelche Aussichten auf Erfolg?
Also Liberty Media ist ein amerikanischer Unterhaltungskonzern, der inzwischen ja mehrere Grand Prix auf US-Boden abhält. Ich glaube, dass diese Initiative, die der Mario mir zwar angekündigt hat, aber ich habe nicht geglaubt, dass das richtig was wird. Jetzt haben die tatsächlich da 12 Repräsentanten offenbar, Politiker, hingekriegt, und zwar aus der demokratischen und der republikanischen Partei, beide Seiten, da sind sie sich mal einig. Das schafft man ja sonst relativ selten, aber was Motorsport angeht und dieser geplante Einstieg von Andretti zusammen mit General Motors, da scheint tatsächlich jetzt ein gemeinsamer Nenner gefunden zu sein. Ich glaube schon, dass es für Liberty Media ein Problem werden könnte, denn natürlich hat die Politik durchaus Möglichkeiten, einem US-Unterhaltungskonzern hier und da auch Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Jetzt müssen Sie die Fragen beantworten. Stefan, du hast ja, glaube ich, auch da einen ausführlichen Artikel geschrieben, um das alles ein bisschen verständlich darzustellen. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Ansatzpunkt ist, wo man es probieren kann. Wir wissen, dass Andretti, er hat vor kurzem, da haben wir bei dir drüber, lieber Jens, auch drüber berichtet, die britische Fabrik eröffnet von Andretti Global. Er werkelt weiter intensiv an dem Hauptquartier in den USA. Er stellt mehr und mehr Leute ein. In den letzten Wochen waren es wieder 60, 70 extra Fachkräfte, die er unter Vertrag genommen hat. Alles für die Formel 1. Der will es einfach wissen, der Michael Andretti zusammen mit Papa Mario. Und die werden halt das gesamte Klavier jetzt ausprobieren. Ganz sicherlich auch Juristen sind da dran und überlegen, ob man da klagen kann. Jetzt haben sie erstmal den Druck erhöht mit diesem Brief. Bin mal gespannt auf die Reaktion, also den einfach jetzt unbeantwortet lassen. Das kann sich Liberty Media nicht erlauben. Bin mal gespannt, was da passieren wird, denn das zeugt von richtig Rauch und da könnte dann auch ein größeres Feuer noch entstehen für die Formel 1. Denn sowas hatten wir in der Form noch nicht, aber es geht natürlich tatsächlich auch um amerikanische Interessen. General Motors will natürlich auf dem weltweiten Markt auch wieder aktiv werden. Man will Cadillac promoten, auch in Europa, auf dem europäischen Automarkt. Und da ist natürlich die Formel 1, diese Bühne der Formel 1, eine wunderbare Gelegenheit. Jetzt sagt man, wie kann das sein, dass quasi Europa sagt, Amerika darf in der Formel 1 nicht mitspielen? Das ist eine berechtigte Frage. Wir hatten hier ja auch schon, Christian Nimmervoll, Stefan Ehlen und ich schon gesagt, dass die ganze Art und Weise, wie die Formel 1 Andretti hat abblitzen lassen, A, nicht sehr clever und B, auch nicht nachvollziehbar ist. Jetzt versucht man es auf diesem Weg. Ich finde das absolut legitim und bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
Tja, wir auch. Noch gespannter sind wir, Stefan Edel, das als abschließende Frage, wer denn den dritten Platz für sich reklamieren wird können hinter den beiden Red Bulls am Wochenende. McLaren war beim letzten Grand Prix gut, davor war Ferrari gut, vielleicht reißt Mercedes mal einer ab. Was sagt deine Glaskugel?
Die Glaskugel sagt, es ist ein Sprintwochenende, es gibt wenig Training vorher. Das spricht eigentlich eher dafür, dass die einen guten Grundspeed haben, vorne sind. Und wenn es um den dritten Platz geht, dann sehe ich da Carlos Sainz.
Das ist meine klare Ansage, mit der ich arbeiten kann. Wir werden dich natürlich daran messen, kommende Woche. Danke, Stefan Ehl. Danke, Stefan, der Voice Heinrich. Das war's mit Motorsport. Kurze Pause in der Big Show 659.
This is Christopher Mandrock-Russo, and you are listening to Sports Radio 360.
Die Big Show 659 geht weiter mit einem sehr, sehr leisen Gespräch heute, weil wir haben beide Zurückhaltung gelernt. Er in Sheffield, ich zu Hause. Und er, das ist Lukas Zara von der Standard.at. Servus, Lukas.
Hallo, Jens. Servus.
Wir wollen gleich ein bisschen über den Snooker-Sport sprechen. Ist das überhaupt ein Sport? Dann gleich die erste Frage. Aber es gibt noch eine erste Frage vor der ersten Frage. Ich habe vor ein paar Tagen mit dem Manager von Hermann Mayer gesprochen, mit Walter Delegat, und da ging es eben auch um das Comeback von Marcel Hirscher. Und eine Sache, die ich da mitgenommen habe, wo ich gerne deine Einschätzung wissen würde. Also der Walter Delegat meinte, dass es doch viele, viele österreichische Skifans geben wird, die dem Marcel Hirscher Gram sein werden, weil er für die Niederlande startet. Und für mich ist das überhaupt kein Thema. Mir ist das völlig wurscht. Ich möchte den Hirscher wieder sehen. Ich bin interessiert, wie gut er ist. Wie schätzt du diesen Aspekt ein?
Interessanter Gedanke. Ja, vielleicht ist das wirklich so, weil das Skipublikum vielleicht ein bisschen konservativer ist als ein anderes. Oder ja. Und wenn man sieht halt immer wirklich die Flagge eingeblendet, gell, bei jeder Fahrt. Es ist ja nicht so, dass der Marcel Hirscher super offen war und Fan, den Fans so nahe war immer, ja. Vielleicht spielt das dann auch rein, und dann, wenn da die Niederlande steht, daneben, ja, vielleicht könnte das so sein. Also ich persönlich bin da bei dir und denke mir, ich schaue mir das gerne an, und also freue mich dann über einen österreichischen Sieg, ist immer gefährlich. Aber das passiert ja in Österreich so oft, ja, dass man das dann sagt, dass wir gewonnen haben und so. Aber ja, interessanter Gedanke, da bin ich gespannt. Werden wir uns anschauen, ob das wirklich so ist, dass ihm da ein bisschen ein Gegenwind zu spüren kommt dadurch. Ja, soll er ruhig machen, und ist für ihn die beste Möglichkeit. Die Begründung, die er ja angeführt hat, der Marcel Hirscher, dass er niemandem einen Startplatz wegnehmen will, ja, der will seine Ruhe haben, glaube ich. Der will seine Entscheidungshoheit haben über alle Dinge. Dass er bei der WM natürlich jemanden einen Startplatz wegnehmen wird im ÖSV, wenn er sich dann qualifiziert, ja, das schon. Aber die Begründung war natürlich vielleicht nicht die ganze Wahrheit, würde ich meinen.
Ja, sehr professionell vorgetragen. Also wir wissen, wenn das Publikum wirklich nicht happy mit ihm ist, dann wird er halt in Schlatten mit ein paar Schneebällen zu kämpfen haben, wie es Henrik Christoffersen auch schon gehabt hat. Lukas, wir haben letzte Woche ein bisschen hin und her WhatsApp. Da warst du gerade in Sheffield. Und bevor wir zum Sportlichen kommen, also Snooker WM, paint me a picture, paint us a picture, bitte. Wie ist es dort? Es scheint mir, also das, was man im Fernsehen mitkriegt, ja, sehr, sehr, sehr die gute alte Club-Atmosphäre zu sein, dort, wo diese Snooker-WM stattfindet. Wie ist es wirklich, wenn man dort ist? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Paint us a picture, please.
Na, es ist putzig, würde ich sagen, ja. Also wirklich ein kleiner Rahmen, da passen 980 Leute rein in dieses Crucible Theater. Es schaut im Fernsehen noch größer aus, als es dann wirklich ist. Man sieht auch aus der letzten Reihe noch sehr gut, was ja gut ist für alle, die dort drinnen sitzen. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut über die 17 Tage. Das sind, wir sprechen hier von so 40 Sessions circa. Du hast dann insgesamt, wenn jeder Tag ausverkauft ist, hast du so 45.000 Zuschauer bei der ganzen Snooker-WM über 17 Tage. Und wenn du dann das Ernst-Happel-Stadion in Wien ausverkaufst, beim Länderspiel gegen Deutschland war das der Fall, da waren schon mehr Leute dort als über die ganze Snooker-WM zusammen. Also da, um das einmal in Relation setzen zu können. Es ist aber sehr angenehm, dort als Zuschauer hinzukommen. Eben, weil das so klein ist, du hast keine Schlangen. Das ist alles wirklich super, obwohl es eine WM ist, finde ich, also jemand, der vielleicht, es gibt ja Leute, die sich erst ab 80.000 Leuten aufwärts, wie beim PVB, wohlfühlen, ja, denen das taugt, in so einer Menschenmasse zu sein. Ich finde es manchmal ein bisschen unangenehm, wenn so viele Leute auf einem Ort sind und dann sich in einer U-Bahn oder in einer Tram dann wieder nach Hause zu begeben, das ist ein bisschen unangenehm. Das hast du, die Gefahr hast du in Sheffield und im Crucible Theater nicht. doch äußerst britisches Publikum. Also ich habe da ganz, ganz, ganz selten andere Sprachen gehört. Einmal ein bisschen niederländisch aufgegabelt und ja, sonst eigentlich wirklich nur britisches Publikum. Ist nicht so wie bei der Darts-WM etwa, wo man sagen kann, vielleicht sogar die Hälfte ist da deutsches Publikum. Das ist schon noch sehr, sehr britisch. Und ja, vielleicht auch ein bisschen ein kauziges Publikum, aber alle irrsinnig höflich, irrsinnig nett. Ich mag ja die Kultur schon auch. Da wird irgendwie gefühlt viel mehr aufeinander geschaut, dass man niemanden den Weg abschneidet oder so. Ich finde das alles sehr angenehm. Und ja, man sieht sehr gut, ja. Und die Arbeitsbedingungen hast du auch gefragt. Ja, also dieses Crucible Theater ist natürlich schon in die Jahre gekommen. Es ist weitaus weniger glamourös, als man sich das vielleicht vorstellen würde für eine Weltmeisterschaft in so einer, ja, in so einer Sportart, die vielleicht als nobel angesehen werden will oder so, ja. Das ist, das sind halt Kammerl. Ich will mich jetzt nicht beschweren, wie arm dort die Presse hat oder so, aber es ist schon sehr lustig auch. Es gibt dann auch, also gibt noch einen zweiten Raum, wo die Presse sich aufhalten kann. Das ist eigentlich eine Küche. Man kann sich dort selber, man könnte sich da, glaube ich, sogar selber kurz ein Spiegelei anbraten. Ja, das ist herrlich. Da kann man halt was essen und kann, hat dann einen Wasserkocher dort stehen. Man kann sich Zeug in den Kühlschrank stellen. Es ist alles sehr heimelig. Also insgesamt sehr angenehm. Auch die Pressekonferenzen, die Spieler sind dann sehr nahbar und die Zuschauer, die dort sind, wissen auch, wo die Spieler rein und rauskommen. Da gibt es eben so einen Hintereingang, das Stage Door, glaube ich, heißt das, also wo wirklich die Akteure dann rein und rausgehen. Und dort warten sie teilweise auch vor und nach den Matches, ob sie nicht Selfies machen und machen können mit den Spielern. Und die machen das auch sehr gerne, nehmen sich kurz Zeit. Es ist ja auch wirklich nicht so viel los dann und ja, alles sehr, sehr putzig, überschaubar, aber das könnte sich ja bald ändern. Es gibt ja, ich würde fast meinen, die Szene zerfleischt sich fast schon ein bisschen an der Frage, was man jetzt tun soll. Soll man im Crucible bleiben oder nicht? Es gibt da Player aus China, aus Saudi-Arabien, die wollen da mehr machen. Die sind durchaus auch interessiert daran, Weltmeisterschaften auszutragen. Die Veranstalter, die World Snooker Tour, da gibt es Stimmen, ja, Sheffield, ihr müsst uns schon da Theater hinstellen, das mindestens 2.500, 3.000 Leute Platz bietet, weil sonst sind wir weg. Der Vertrag geht noch bis 2027. Ein Aufruf an alle, die es hier mit dem Snookersport gut meinen, schaut euch das noch an, bis 2027 nach Sheffield zu fahren. Kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall.
Und wenn ihr es auf Eurosport anschaut, es wird das letzte Jahr sein, dass Rolf Kalb die WM, zu dem kommen wir vielleicht noch. So, jetzt sprichst du Selfies an und du hast auch Darts angesprochen und Darts ist vielleicht das einzige Spiel. Ich tue mich immer noch schwer, über einen Sport zu reden. Bin mir nicht ganz sicher, wie ich das bei Snooker, ob das auch eher ein Spiel oder ein Sport ist. Kannst du gleich gerne was dazu sagen, aber gibt es irgendeinen, lass es dann doch eine Sportart sein, gibt es irgendeine Sportart außer Snooker, die in der öffentlichen Wahrnehmung so sehr an einer Person hängt, wie das Snooker tut mit Ronnie O'Sullivan. Letzte Woche, ganz kurz, habe ich den Lukas natürlich eingeladen, um über das Comeback von Marcel Hirscher zu sprechen. Und da hat der Lukas mir dann geschrieben, du, ich krieg wahrscheinlich jetzt einen Platz beim Ronnie, muss der gar nicht den Nachnamen hinschauen, da muss ich schon hin. Aber gibt's in deiner Wahrnehmung irgendeine Sportart, die enger mit einer Persönlichkeit verbunden ist als Snooker und Ronnie O'Sullivan, der gestern im Viertelfinale übrigens ausgeschieden ist?
Boah, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es die Schifrin in den USA, also für den amerikanischen Markt, ja. Aber sonst, ja, ist wirklich schwierig, wenn man so ein paar Sportarten guckt. Ja, vielleicht früher, genau. Den kennt man vielleicht als am ersten noch und alle anderen nicht, ja. Also das ist so der einzige Name. Auch meine Freundin hat eben gewusst, ja, Ronnie O'Sullivan und meine Schwägerin auch. Hey, cool, ihr fahrt dorthin, okay. Seht ihr auch den Ronnie? Also das ist einfach den Namen, den man aufgabelt, ja. Den kennt man irgendwie. Es ist wirklich bemerkenswert und ich habe ihn dann auch erlebt in dieser ersten Runde, die er ganz deutlich gewonnen hat gegen Jackson Page, da hatte er noch keine Probleme. Diese Selbstverständlichkeit, der bringt schon ein bisschen eine Aura mit, ganz schwer zu beschreiben auch, aber er kommt da halt rein und dieser Jackson Page, der hat sich qualifiziert für dieses Turnier. es war fast schon zu spüren, auch wenn ich ganz hinten gesessen bin, dass der ein bisschen eingeschüchtert ist von Ronnie. Und der O'Sullivan hat halt eben auch dann keine Dummheiten gemacht und so sich diesen Vorsprung rausgespielt. Einfach die Basics abgespult und keine Fehler gemacht. Und der andere hat sich gedacht, ich spiele ja gegen Ronnie O'Sullivan, um Gottes Willen, ich muss ja was Außerirdisches spielen, ich muss ja zur Höchstform auflaufen. Und das ist das Schwierige wahrscheinlich, wenn man gegen ihn spielt. Und dem Stuart Bingham im Viertelfinale, dem war das völlig egal. Der hat schon einmal die Weltmeisterschaft gewonnen. Das ist echt ein ganz ruhiger, vielleicht ein bisschen ein kauziger Kerl. Ganz lässiger, der komplette Ruhe ausstrahlt. Der auch in diesem Jahr noch kein einziges Match auf der Main Tour gewonnen hat. Ja, und dann kommt er dorthin, qualifiziert sich ja über zwei Runden, relativ knappe Matches. Und dann, ja, und jetzt haut er den Ronnie raus. Hat er schon einmal geschafft, 2015. Und dann hat er eben diesen WM-Titel gewonnen. Also ein gutes Vorzeichen einmal. Und jetzt ist das Feld völlig offen im Halbfinale. Alle vier eigentlich könnten diesen Titel schon jetzt holen.
Ja, also Judd Trump, wenn mir jemand sagt, wer ist Judd Trump, vielleicht wäre ich im vierten Versuch draufgekommen, dass das auch ein Snookerspieler ist. Ist auch ausgeschieden. Also wir haben jetzt David Gilbert gegen Kyron Wilson, beides Engländer, Jack Jones aus Wales gegen eben den genannten Stuart Bingham, und das ist natürlich schon Wahnsinn. Also der Bestklassierte in der, oder wie man bei Spock sagen würde, der Bestklassierteste im Halbfinale ist Kyron Wilson als Nummer 12 der Welt. Ja, es ist schön, aber wird, glaube ich, die Einschaltquoten, ja, das Ausscheiden von Ronnie O'Sullivan, das wird nicht helfen. Zu dieser Aura, nochmal vielleicht ganz kurz, ist das, wie soll man sagen, ich habe bei diesen European Games in München, da war ich bei der Leichtathletik, und da gibt's ja auch manche Athleten, wo du denkst, okay, da ist jetzt was los. Und für mich war das Malaika Mihambo, die deutsche Weitspringerin. Die kommt da raus und das ist eine Chefin. Ja, die nicht unangenehm, aber schon mit extrem viel Selbstbewusstsein. Und da ist was da, und auch die Vorbereitung auf ihre Sprünge, da siehst du, die ist einfach anders als die anderen. Ist diese Aura von Ronnie O'Sullivan, ist das arrogant? Ist es einfach selbstbewusst? Wie ist die?
Du hast jetzt gerade gesagt, bei der Mihambo, es ist nicht unangenehm. Der Ronnie O'Sullivan kann schon unangenehm werden, und das wurde er auch am Mittwoch da im Viertelfinale. Es gab diese eine Szene, also muss man ein bisschen weiter ausholen. Es gab diese eine Szene, wo die Schiedsrichterin eine Schwarze platziert hat, wieder zurück auf den Spot, ja, und dann hat man gesehen, dass wenn sie den Ball auslässt, dass der sich leicht bewegt hat, weil da eine Kerbe war im Tisch. Finde ich ein bisschen peinlich fast schon für das Turnier, dass da die Bedingungen dürften nicht allzu gut sein, ja, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt hat der O'Sullivan gesagt, bitte schau, dass das genau passt, weil wenn die wieder da in die Kerbe zurückläuft, dann sieht er die nächste rote und kann das Break fortsetzen. Ja, also es war wirklich eine wichtige Entscheidung, ging so Millimeter. Und er hat sie da wirklich oft diese schwarze Kugel neu auflegen lassen. Und dann hätte er die rote spielen können, hat sie aber nicht gespielt, weil er gesagt hat, er glaubt, die schwarze liegt nicht richtig, und er hat safe gespielt. Ja, kannst du dir das vorstellen? Also er hat da bewusst das Break nicht fortgesetzt, wurde da sehr gelobt für seinen Sportgeist. Und dann ist es ein paar Stunden später am Abend weitergegangen, das Match, und da ist er kurz darauf angesprochen worden. Und plötzlich macht er eine ganz arge Schublade auf und sagt, ja, ich habe so das Gefühl, die Schiedsrichter sind oft gegen mich. Und ich wollte ja einfach nur beweisen, dass sie falsch liegt. Das ist das Einzige, worum es mir da gegangen ist. Okay, aha, woher kommt das auf einmal? Und dann in dieser Abendsession ging es einmal darum, dass Zuschauer reingelassen wurden, weil am zweiten Tisch gerade Pause war. Und er hat halt gerade eine Kugel spielen wollen, einen Ball spielen wollen, der in dieser Sichtlinie ist, ja, wo die Zuschauer da runterkommen. Sehr hakelig, die Snookerspieler. Ja, es muss alles sehr ruhig sein in diesem Theater. Es ist wirklich sehr ruhig. Draußen verkaufen sie Chipspackungen, aber drinnen darf man sich nicht essen, weil das dann zu sehr raschelt. Und dann hat er ihr auf einmal gesagt, dass sie sie beruhigen soll, dass sie ihn nicht stressen soll. Und die Schiedsrichterin hat sehr gut reagiert und gesagt, I am chill, ich bin eh gechillt, was hast denn? Aber irgendwie, das war ganz, ganz schräg und das war irgendwie ungut zu sehen auch. Ja, das war unangenehm mit zu beobachten. Und für so einen Spieler, der so eine Aura hat, so eine Ausstrahlung hat und auch diesen Sport so repräsentiert, das macht er immer wieder mal so alle paar Vollmonde, sage ich jetzt einmal, hat er dann irgendwas, worauf er sich, wie er sich ärgert, vielleicht so ein bisschen Djokovic-like, ja, dass er dann irgendwas sucht und sich da irgendwie hoch handeln will, aber beim O'Sullivan kommt mir vor, hat es oft den gegenteiligen Effekt, dass er dann sich so sehr ärgert und dann verschießt er Bälle, die er eigentlich nicht verschießen wird, setzt sie hin und ärgert sie nur viel mehr und dann ist er in einem Strudel drin, aus dem er nicht mehr rauskommt. Und so habe ich das Gefühl, von ganz weit weg, aus Wien interpretiert, so war das im Match gegen Bingham. Also da wäre überhaupt nicht nötig gewesen, diese Schublade aufzumachen. Er hat sie aufgemacht und auch das zählt zur Aura und zur Ausstrahlung von Ronnie O'Sullivan.
Dann lass uns schließen, wenn ich schon sage, dass Ronnie O'Sullivan für diesen Sport steht wie kein anderer. Das gleiche gilt ja auch für Rolf Kalb im deutschsprachigen Fernsehen. Ich habe ihn auch schon bei mir mal in der Show gehabt, vor ein paar Jahren. Mhm. Was ist die große Qualität? Für mich ist es die Ruhe und diese Stimme. Mhm. Was siehst du oder was hörst du bei Rolf Kalb?
Ja, er hat eine riesige Datenbank, ja, auf die er sich verlässt und die ihm immer wieder, er sagt das, ich habe ein Interview geführt mit ihm für den Standard vor der Weltmeisterschaft. Er hat gesagt, daraus holt er sich das Futter auch für diese ganz langen Sendestrecken, die er hat. Ja, das ist das eine. Die Stimme ist sicher ein guter Punkt, ja. Und er hat das auch mal, er weiß das auch selber, ja, dass es viele Leute gibt, die beim Snooker teilweise auch einschlafen und wenn sie aufwachen, ist der Rolf noch immer da, ja, und kommentiert noch immer weiter. Ah ja, mag er übrigens nicht, dass man Rolf sagt. Er ist
ein Herr bisschen. Kalb. Ist
Herr ja, Kalb? Ja, Herr Kalb, genau, ja, ja. Mhm, genau. Also beim Interview sowieso habe ich eh kein Problem, aber er hat das auch einmal in einem anderen Interview erwähnt, dass die Leute auf ihn zugehen und ihn sofort duzen und das zeigt ihm irgendwie auch, okay, oh, ich bin da eigentlich ganz wesentlicher Teil im Leben dieser Menschen anscheinend, wenn die mich sofort duzen und ist immer ein bisschen überrascht, ja. Natürlich, der war sehr lange dabei. Der hat natürlich auch, würde ich sagen, ein gutes Telefonbuch, wie das du auch gerne erwähnst und sagst. Der hat natürlich schon einen guten Draht zu den Spielern auch und hat gute Hintergrundinfos, ja. Was ein paar Leute auch kritisieren an seinem Stil ist, dass es halt immer recht eine seichte Ebene hat, ja, dass es nie allzu technisch wird, wo man jetzt dafür und dagegen sein kann. Ich kann mich erinnern an die Formel 1 Übertragungen auf RTL, wo in jedem Rennen Graining erklärt wurde und ein paar ging das zu wenig weit, weil, warum erklären mir die schon wieder, wie der Sport funktioniert? Ein paar andere waren sehr froh und sind so, haben es so leicht gehabt, in den Sport einzusteigen. Ja, wenn du dich dann ein bisschen mehr damit beschäftigst, ist dir der Kommentar von Rolf Kalb vielleicht manchmal zu wenig, ja, weil er eben nicht einer ist, der beschreibt, welche drei Kugeln jetzt möglich sind, was die Überlegungen sind in einem Spieler. Das wird bei der BBC viel mehr gemacht. Das ist wirklich, wirklich sehr schön anzuhören. Diese Sprache, die BBC-Kommentatoren und Experten haben, das ist wirklich herrlich. Dieses Snooker-Englisch, die sprechen dann bei einem Split, wenn du die Roten aufteilen willst, ja, damit du sie später leichter lochen kannst, sprechen sie davon, dass sie aufgehen wie eine Blume, wenn die Sonne rauskommt. Ja, sie treffen nicht mitten rein ins Loch, sondern sie sagen, sie treffen das Herz der Tasche. Das ist so eine schöne Bildsprache, die da haben. Und was ich auch bemerkenswert finde, dass Spieler, die im Turnier sind, zum Beispiel ein Kyron Wilson, der noch immer dabei ist, der kommentiert sogar selber. Während der WM kommentiert er die Matches von seinen Kontrahenten, auf die er dann potenziell später treffen könnte. Der spielt seine Session und dann ein paar Stunden später am Abend setzt er sich noch vors Mikrofon und kommentiert für die BBC. Das kenne ich so auch, so intensiv, wie das im Snooker passiert, so auch von keiner anderen Sportart.
Großartig. Jetzt hat es mir richtig Lust gemacht, ich schalte gleich den Fernseher an und schaue, ob da was passiert. Lukas Zara, vom Standard war das, wir werden bald wieder Themen finden für und mit den Lukas. Für heute war es das. Danke dir, kurze Pause in der Big Show 659.
Herzlich Hey guys, it's Michaela Schifrin and you're listening to Sport Radio 360.
Die Big Show 659 geht weiter, ja, mit der NFL. Und ich freue mich sehr, dass Nicolas Martin und Christian Schimmel am Start sind. Und Nicolas hat mich gerade auf eine Kulturlücke bei mir selbst aufmerksam gemacht. Meister Röhrig war bei dir zu Gast. Das muss großartig gewesen sein. Wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber ich gestehe offen, Nicolas, das ist ein weißer Fleck in meiner Bildung. Ich werde mir sofort die Werner-Filme anschauen. Gibt es da eine bestimmte Reihenfolge oder ist egal?
Ja, der erste ist der beste für dich persönlich. Okay. Aber da hast du auch schon das volle Programm mit Meister Röhrig, mit dem Snüffelstück. Und das passiert ja hier in Schleswig-Holstein. Dementsprechend der Klempner, der da am Montag kam und der ja irgendwie meine Küche geflutet hat, der sprach auch so ein bisschen wie Meister Röhrig. Und dementsprechend fühlte ich mich da direkt erinnert. Eckhard, kannst du mal bitte im Keller schauen? Ich glaube, die Russen sind da.
Gut, werde ich nachholen. So, aber natürlich wollen wir mit Christian und mit Nicola nicht wir wollen, sondern ich bitte euch zu wollen, weil ich habe von meinen Schülern nur gehört, dass Pittsburgh zumindest nichts falsch gemacht hat, angeblich. Ich kann das nicht beurteilen. Wir sprechen natürlich über den oder die Draft. Wer waren die Sieger, Nicola, Christian? Wer waren die Verlierer? Nicola, please take it away.
Ja, über Pittsburgh können wir gleich reden und ich glaube, da fällt das Fazit tatsächlich eher positiv aus. Aber natürlich müssen wir über die reden, die ganz oben, die Stars, ja, und über die Bears natürlich, Christian, die sich in der ersten Runde Caleb Williams, den Top Quarterback im Draft vermeintlich und Romo Dunze auch einen der besten Receiver im Draft geholt haben. In der vierten Runde dann noch ein Panther, falls mal mit der Offense einmal nicht klappt. Aber wie, Christian, wie sieht's unsere Prognose, was die Bears betrifft, in Zukunft aus?
Ja, wichtig ist auf dem Platz, das wird sich dann rausstellen, aber das ist natürlich jetzt ein ganz anderer Supporting Cast an Wide Receivern, an Passempfängern, auch an der Offensive Line für Chicago, als sie Justin Fields hatte. Die erste Runde ist tatsächlich perfekt für sie gefallen. Dass sie jetzt Williams an 1 ziehen, war, glaube ich, keine große Überraschung mehr. Nach den letzten Wochen, dass sie Odunsi ohne einen Uptrade bekommen, tatsächlich schon. Weil er dann tatsächlich 5 Quarterbacks in den ersten, beziehungsweise 4 Quarterbacks in den ersten 8 Picks gegangen sind und dazu eben mit Harrison und Neighbors, die 2 Wide Receiver zu New York, beziehungsweise Arizona und eben 2 Tackles mit Mitchell Ort zu den Chargers und JC Latham zu den Titans. Das ist perfekt gelaufen für die Bears, weil nach diesen 3 Wide Receivern gab es schon nochmal einen minimalen Abfall. Wir haben insgesamt, ich glaube, 4 oder 5 Wide Receiver in der ersten Runde gesehen, eben mit Brian Thomas und mit Xavier Legit. Ja, es ist wirklich gut gelaufen. Du hast für Keenan Allen getradet, du hast DJ Moore, du hast Romo Odunsi. Sie haben sich jetzt in der dritten Runde mit Kieran Amigachi noch einen sehr interessanten Tackle gezogen, wobei die Line generell nicht so schlecht aufgestellt war mit Wright, der ein bisschen überperformt hat, und Braxton Jones auf Tackle. Also da geht schon einiges. Ich glaube, dass es definitiv unterhaltsam wird in Chicago. Ist natürlich die Frage, Shane Bolden hat jetzt nicht überall, sag ich mal, glowing Reviews bekommen, auch nicht aus seiner ehemaligen Station in Seattle, wobei ich schon fand, dass sie teilweise durchaus eine schöne vertikale Offense gespielt haben. Aber das wird sich halt rausstellen. Da ist eben noch viele Sachen, die nicht bekannten Überfluss traue ich nach wie vor eine Menge zu. Ich denke, die Aussichten in Chicago sind erstmal positiv.
Aber die Anzahl der Entschuldigungen sinkt. Ja, Jens?
Nur weil Caleb Williams, ich habe nicht genau aufgepasst und ich bin mir sicher, ihr habt das bei den Sofa-Quarterbacks, bei den College-Sofa-Quarterbacks auch ganz genau besprochen, aber sogar mein Sohn, der Robin, hat gesagt, okay, das war in der frühen Phase der letzten College-Saison, Caleb Williams, das sagt ihm was. Ist da meine Wahrnehmung richtig, dass der im Laufe der College-Saison dann doch Schwächen gezeigt hat? Weil zu Beginn war er, glaube ich, uneingeschränkter Number-One-Pick und dann irgendwo im Hinterkopf meine ich leichte Zweifel vermerkt zu haben.
Also es gibt keinen Quarterback, der unumstritten reinkommt und unumstritten rausgeht.
Irgendwas findet einfach sich immer, ne?
Okay. Genau, das ist auf der Position so. Vor der Saison war Williams, glaube ich, mit einem kleinen Abstand zu Drake May die Nummer 1, über den zweiten Quarterback, über den wir sicherlich auch noch kurz reden, hat da noch nicht wirklich viel drüber gesprochen worden. Caleb Williams ist nicht perfekt, wenn es darum geht, eine Struktur zu spielen. Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass selbst für anerkannte Football-Experten, da rede ich nicht von mir, sondern wirklich von Leuten, die noch tiefer in der Materie sind, diese Offense, die er bei USC gespielt hat, nicht zwingend immer nachvollziehbar war, was da gemacht worden ist. Und natürlich wird dieser Sprung zu einer Offense, wo vielleicht mehr Struktur notwendig ist und du gehst zu deinem ersten Read, du gehst zu deinem zweiten Read, du machst vielleicht nicht mehr alles mit Athletik, wird spannend. Das kann auch durchaus sein, dass es da ein paar Growing Pains am Anfang gibt. Aber vom Talentlevel her, denke ich, war er relativ klar die Nummer eins. Das Problem war, dass USC keine besonders erfolgreiche Saison gespielt hat, was aber auch an einer horrend schlechten Defense lag.
Ich glaube, bei der Defense haben die Experten noch viel weniger verstanden als bei der Offense, was da lief. Ja.
Lass nochmal tackeln, Jürgen.
So in etwa. Ja, also Caleb Williams zu den Bears. Dann an zwei, Jaden Daniels zu den Commanders. Ich habe die Commanders insgesamt, wenn ich das so lese, Christian, auch ein Team, wo die Expertenrunde sagt, ja, das war ein guter Draft.
Ich denke, das kann man so bestätigen. Ich muss jetzt zugeben, mit den neuen Ownern, die jetzt relativ viel Basketball-Input auch hatten und sich da auch andere Sportarten bedient hatten, insbesondere in Golden State. Ich hatte mir ein bisschen mehr Chaos erhofft, gebe ich offen zu. Die Commanders waren da für mich ein Prime-Kandidat. Über Jaden Daniels hat vor dem Jahr eigentlich keiner geredet, oder kaum einer geredet, vielleicht als Mid-to-Late-Rounder. Der hat aber eine überragende Saison gespielt, auch im Rahmen seiner Heisman-Kampagne, die ja nicht ganz funktioniert hat. Ein mobiler Quarterback, jemand mit einem wunderschönen tiefen Ball. Bin sehr, sehr gespannt, wie sie den einsetzen werden. Wide Receiver Core ist ein kleines Fragezeichen. Sie haben mit dem Brandon Coleman sehr, sehr interessanten Tackle noch gedraftet in der dritten Runde, der in Berlin aufgewachsen ist und unglaublich athletisch getestet hat, eine tolle Saison für TCU gespielt hat. Sehr, sehr, sehr gespannt. Also die Zeiten, wo Washington den Best Alabama Defensive Line Spieler available gedraftet hat, sind offensichtlich auch vorbei. Auch die Offense wird im nächsten Jahr radikal anders aussehen. Können wir uns, glaube ich, darauf freuen, aber mit viel Varianz nach oben und nach unten.
Also, auch die Commanders mit neuem Quarterback am Start. Und dann reden wir noch über Drake May, Christian. Das ist der dritte Quarterback, der gezogen wurde. Überhaupt 6 Quarterbacks in den ersten 12 Picks. Das gab es noch nie. Dass auch dann bis zur fünften Runde ab Pick 12 keiner gezogen wurde, so lange kein Quarterback, das gab's auch noch nie. Aber Drake May, der Quarterback von North Carolina, hat jetzt in New England sein neues Heim gefunden. Neuer Quarterback, neuer Head Coach, wir werden uns an vieles neu gewöhnen müssen in Foxborough.
Ja, es gab ja auch die Aussage von Mayo, dass man unter Belichick vielleicht runtergetradet hätte von der dritten Auswahlmöglichkeit. Nur die Aussage war, wir brauchen auch irgendwann mal wirklich Stützen in unserem Spiel. Und das, wie sehr New England den Quarterback-Raum schätzt, war dann relativ klar zu sehen, wie schnell man dann den ehemaligen Quarterback Mac Jones für einen 600 nach Jacksonville getradet hat. May galt vor der Saison als Nummer 2. Der hat diese Saison keine perfekte Saison gespielt, hat die eine oder andere Schwäche gezeigt, ist vielleicht nicht der brutal akkurateste, galt so eine Mischung als eine schwächere Version zwischen Josh Allen, Justin Herbert, das sind so die Vergleiche, die man gehört hat, weil der hat einen sehr, sehr guten Arm, der ist technisch in einigen Bereichen auch schon relativ weit, der wird vielleicht noch ein bisschen was lernen müssen im Sinne seiner Reads, nur für die Patriots, wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der in den letzten Jahren die Patriots Draft-Strategie gelobt hat, aus Gründen. Aber die haben wirklich nicht nur den Quarterback gezogen, sondern sie haben danach im Anschluss sehr, sehr viele Picks in die Offense investiert, mit Polk einen sehr, sehr interessanten Wide Receiver, Wallace und Robinson zweimal Offensive Line, dann mit Baker nochmal einen sehr, sehr spannenden Wide Receiver in der vierten Runde nachgelegt. Gut, mit Milton noch einen Quarterback in der sechsten Runde, der vermutlich den stärksten Arm hat, in den letzten 3 Jahren gefühlt, halt nicht immer alles trifft. Also die haben schon sehr, sehr viele Ressourcen in die Offense gesteckt. Fand ich von der Strategie her absolut gut, weil die Defense der letztes Jahr wirklich richtig performt hat. Und man hat jetzt vor 1-2 Tagen noch mit Christian Barmore einen Defensive Tackle langfristig verlängert. Strategisch hat das sehr, sehr viel Sinn ergeben, was die Patriots gemacht haben. Ich bin wirklich, wirklich auf dieses Produkt in der Offense gespannt. Polk wird früh eine Rolle übernehmen müssen, weil der Wide Receiver Core in den letzten Jahren definitiv nicht zu den Besten in der Liga gehört hat. Da ist dieses Jahr auch, sag ich mal, in der Free Agency noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Von daher, der wird da früh eine Rolle spielen. Also es wird sehr, sehr spannend sein, aber strategisch fand ich sehr, sehr gut. Es kann ja sogar sein, dass Jacoby Brissett, von dem ich immer noch relativ viel halte, der die ersten die ersten 2, 3, 4 Spiele startet, aber ich denke, dass May früher oder später dann auch Starting Time sehen wird.
Also, das die Top 3 Picks. Dann passierte an 8 etwas, was die Expertenrunde ein bisschen rätseln zurückließ. Christian, ich glaube, die Menschen heißen aber nicht den Pick oder den Spieler, sondern die Gesamtkonstellation der Atlanta Falcons in dem Fall. Nämlich die, wir haben es vor ein paar Wochen hier besprochen, Kirk Cousins für ziemlich viel Geld unter Vertrag genommen haben. Also insgesamt, glaube ich, 100 Millionen garantiert die nächsten 2 Jahre. Die Kirk Cousins auch, und dann bekam Kirk Cousins etwa kurz vor dem Pick der Falcons einen Anruf, der besagte, hier übrigens, wir picken Michael Penix Jr., den Quarterback von Washington, was irgendwie sowohl Cousins als auch bei seinen Agenten als überhaupt die NFL-Draftwelt komplett auf den falschen Fuß erwischte, weil eben du jetzt einen nicht so jungen Quarterback früh holst und eigentlich aber einen Veteranen für viel Geld unter Vertrag hast und sich alle fragen, ja, was macht ihr jetzt?
Genau, das ist vielleicht wichtig festzustellen, dass es ein guter Spieler ist mit Michael Penix, über den es zwar auch sehr kontroverse Debatten gab, allerdings auch aufgrund seines relativ hohen Alters und seiner Verletzungsgeschichte. Das heißt, wenn er jetzt wirklich 3 Jahre sitzt, dann wird er an die 30 sein, um das erste Spiel zu machen, und du hast eine wichtige Position bedient mit Quarterback. Das sind die beiden guten Nachrichten. Das Interessante ist tatsächlich, weil die Leute gesagt haben, die Falcons sind ready, um einen Playoff-Run zu machen. Es hatte Gründe, warum man an 8 in den Mockdrafts in den allermeisten Fällen den ersten defensiven Spieler nach Atlanta gemockt hat. Weil der eben nicht so wahnsinnig viel Talent ist. Und der restliche Draft hat es ja ein Stück weit zumindest bestätigt, dass man da die Ressourcen auch eher in die Defense gesteckt hat, nahezu mit allen anderen hohen Picks. Mit Rook, und das ist dann einer für alle Kommentatorenfreunde, Aurora, ja, für den man noch dazu ein teures Uptrade gemacht hat. Man kann sogar argumentieren, dass dieser Trade in der 2. Runde der viel größere Headscratcher war als das. Das Ding mit Penix ist, du hast unglaublich viel Geld committed, du kannst halt erstmal 2027 kommst du von dem Vertrag von Penix ungefähr, nicht von Penix, von Kirk Cousins, kommst du ungefähr 2027 runter. Du hast dir eine Baustelle aufgemacht, die du eigentlich nicht bräuchtest, und du hast dein Team, was dieses Jahr zumindest die Division angreifen will, zumindest in diesem Moment nicht erstmal immanent gestärkt. Weil ein 2-Quarterback-System werden die Falcons an der Stelle nicht spielen. Und das ist das, was ein bisschen unverständlich ist. Es ist ein bisschen zynisch, ein bisschen bezeichnend, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Umstände komplett unterschiedlicher Natur waren, als Kirk Cousins 2012 im Draft in der 4. Runde gepickt worden ist, wo Robert Griffin III, second overall, nach Washington gegangen ist. Also Cousins hatte das quasi auf einer anderen Ebene schon mal erlebt, aber das ist natürlich jetzt mit Pick 8 eine komplett andere Nummer. Für Penix tut es mir insofern leid. Ja, es gab durchaus Analysten, die gesagt haben, der braucht ein Jahr, zu dem er sitzt, aber den würde ich auch gerne einfach früh spielen sehen. Ob das dann dazu kommt, dass man irgendeinen von den beiden noch tradet, das kommt ja bei Cousins noch dazu. Cousins hat eine No-Trade-Klausel. Das heißt, du kommst doch erstmal nicht von dem runter. Es sei denn, Cousins lässt dich halt streichen und sagt, ich gehe jetzt nach Las Vegas oder ich gehe sonst wohin. Das sehe ich jetzt erstmal nicht. Das war mit Sicherheit der Pick, der die Leute am meisten überrascht hat. In der ersten Runde.
Also, und das war auch Diskussionsthema die 2, 3 Tage danach, und das ist gefühlt immer noch, also die Falcons ganz besonders im Blickpunkt. So, Christian, jetzt hat ja der Producer, wie wir wissen, eine gewisse Schwäche für Schwarz und Gelb und möchte natürlich wissen, ob das dann nächstes Jahr ja vielleicht nicht ganz so krampfhaft aussieht auf dem Platz wie besonders diese Saison. Wir können es aber dem Producer sagen, es ist relativ einfach, das Roster zu lernen. Man muss sich nur den Namen Wilson merken.
Ach was. Schön.
Das ist so. Wir haben Russell und wir haben 3 weitere. Also grundsätzlich bin ich in den letzten Jahren nie wirklich mit den Drafts und den Steelers in den meisten Fällen warm geworden. Der ist meiner Meinung nach besser, weil der auch eine klare Linie hat. Und diese Linie ist Toughness. Ist Power. V. Tano hat zwar bei Washington an der Westküste gespielt, ist aber sein Leben lang Steelers-Fan und kann sowohl Guard als auch Tackle spielen. Den haben sie in der ersten Runde gezogen. Zach Frazier, der ist ein bösartiger Center. Das meine ich mit wirklich allen Komplimenten, die ich geben kann. Der kann sich nicht überragend bewegen, aber der spielt wirklich mit viel Einsatz, mit Toughness. Der wird dir im Lauf unglaublich viel, unglaublich schnell helfen. Und der war auf vielen Boards auch höher als auf meinen. Roman Wilson, einer der schnellsten Spieler im Draft auf Wide Receiver, dringend notwendig, nachdem Deontay Johnson weg ist. Peyton Wilson, Ende der dritten Runde, leider eine sehr, sehr lange Verletzungsgeschichte, aber bei allen der mit Abstand beste Linebacker im Draft. Wenn der gesund bleibt, dann werden alle von einem massiven Steal reden, weil der einfach wirklich über den Platz fliegt, tackeln kann, Coverage spielen kann, kann blitzen. Der hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ich hoffe für ihn, weil der wirklich ein toller Spieler ist, ihm zuzuschauen, dass er gesund bleibt. Und dann Mason McCormick, das ist tatsächlich so einer meiner Lieblingsspieler der Klasse. Nicht zwingend sportlich, aber das ist halt wirklich ein Oldschool-Guard. Ja, der hat seinen Neckbrace hinten an, der sagen wir es mal so, wenn abgepfiffen ist, hat er mit Sicherheit die Hand noch am Gegner, spielt mit viel Power, hat überragend getestet, auf dem Platz noch ein bisschen was zu lernen, weil er nur, sag ich mal, in der zweitklassigen Division bei South Dakota State gespielt hat. Aber wenn man sich dem sein Video anmacht und nicht anfängt, aus dem schieren Einsatzwillen, die der Kollege McCormick da zeigt, zu lachen und Freude daran zu haben, wie jemand diese Guard-Position spielen kann, dann hat man den Football nie geliebt, Nicola. So deutlich würde ich
aber
sagen.
Aber die 80er haben angerufen, ja?
Ja, es ist wirklich so. Die 80er haben angerufen und dieser Draft passt da ein Stück weit hin. Ich bin mir relativ sicher, dass Pittsburgh im nächsten Jahr den Ball ein bisschen besser laufen kann und wie gesagt, gerade Wilson. Deontay Johnson war eher outside. Wilson wird von den meisten Leuten als reiner Slot projected, aber trotzdem, der wird dir meiner Meinung nach direkt weiterhelfen und sollte auch für meine Begriffe direkt eine Starterrolle unter den ersten Receivern einnehmen. Also Offense wirklich renewed. Bin sehr, sehr gespannt, was Arthur Smith in der Offense damit anfangen wird. Und ja, sie haben vielleicht noch einen Satz. Sie haben Julius Welchow gesigned, ex-Munich Cowboy, auch schon relativ alt. Den haben sie jetzt mit einer IPP-Designation. Das heißt, sie vergeben, jedes Team kann ja einen internationalen Roster-Spot vergeben. Bei Welchow bin ich gar nicht so unsicher, ob der nicht eine Außenseiter-Chance hat, es in den Roster zu schaffen. Er hat 3-4 Jahre bei Michigan gespielt, war einer der größten Freaks, die in den letzten Jahren nach Deutschland in die USA gegangen sind, hat dann dieses Jahr vor dieser Saison einen Transfer zu Charlotte gemacht, hat sich dann leider im zweiten Spiel verletzt. Ich glaube, dass der durchaus eine Chance gehabt hätte, in den späten Runden gedraftet zu werden, wenn er gesund gewesen wäre. Definitiv jemand, auf dem im Camp zu achten ist. Ich glaube nicht, dass der chancenlos ist.
Hört sich also aus meiner Sicht, was soll ich euch sagen? Ich merke mir Wilson.
Ich sag ja, Wilson.
Ja, das reicht mir schon. Das ist für ein schlichtes Gemüt wie mich, ein Football-Gemüt, ist das absolut ausreichend. Herrlich. Ja, dann, ich weiß gar nicht, ist jetzt Pause. Wann macht's wieder Sinn, Nicola, dass wir über die NFL sprechen? Ich weiß schon, dass die NFL es ja als Liga geschafft hat, dass jede Woche irgendeine Meldung rauskommt. Aber richtig spannend wird's wahrscheinlich erst wieder im August dann.
Genau, im August gehen die Camps los. Also für die vielleicht sich überlegen, NFL-Spiele anzuschauen, inklusive welche Spiele finden jetzt eigentlich hier im Ausland statt. Also wir wissen, in Brasilien, in Rio, in Sao Paulo findet Eagles gegen Packers statt, in einem Stadion, wo keiner grün tragen darf. Das ist eine interessante Ansage. Und also der Spielplan soll irgendwann jetzt im Laufe des Mai kommen, Anfang bis Mitte Mai. Das heißt, dann können die planen wollen, anfangen zu planen. Ich vermute mal, irgendwann im Juni gibt es wieder den Ticketrun auf Spiele in Europa und Warteschlangeposition 877.235. Und dann im August geht die Preseason wieder los und der NFL-Saisonstart ist am 5. September, glaube ich. Dann geht's wieder los. Aber jetzt ist tatsächlich erstmal, jetzt gibt's halt die ganzen Off-Season-Camps, jetzt werden die Rookies auch mal irgendwie eingeladen und quasi, es gibt Sessions für die, aber das ist alles so ein bisschen, also das ist noch nicht so der Ernst der Lage, wie gesagt, dann die Preseason und ich schau mal kurz, wann das Hall of Fame Game ist. Da geht's ja quasi los. Das Hall of Fame Game ist am 1. August in Canton, Ohio. Da geht's wieder los. Bears gegen Texans. Also ich weiß nicht, ob wir da dann schon Caleb Williams sehen, aber ob da dann der dann noch geschont wird. Aber ja, das ist so der Plan. Dann geht's wieder richtig los.
Ist rot angekreuzt. Danke Christian. Danke Nicola. Kurze Pause in der Big Show 659.
Hier ist Herr Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
Die Big Show 659 geht weiter mit der National Basketball Association und mit dem großen André Vogt. Hi, Ray.
Martin Jens.
Im Baseball gibt es den schönen Spruch. Ich hoffe, ich krieg's auf die Reihe. Momentum is as good as tomorrow's starting pitching. Wie schaut das im Basketball aus? Und ich möchte das am Beispiel der Dallas Mavericks festmachen. Du hast Spiel 4 kommentiert. Die Spiel 4 ist ganz, ganz schlecht losgegangen gegen die Clippers in Dallas. Plötzlich kommen die Mavs zurück, gehen sogar in Führung, verlieren es dann aber trotzdem und fahren zwei Tage später nach Los Angeles und gewinnen haushoch komplett überlegen. Ist das, gibt es sowas wie Momentum nicht in den NBA Playoffs?
Ich meine, der Unterschied zwischen Baseball und Basketball ist natürlich, dass Baseball, sag ich mal so, was so die Taktiken auf dem Diamond angeht, sind ja dann doch, das mögen wir jetzt Baseball-Fans verzeihen, doch relativ beschränkt. Am Ende des Tages wirfst du halt den Ball zum Batter und klar kannst du ein bisschen taktieren, welche Würfel ihm da reinlegst und welche halt nicht. Dann kannst du natürlich das Outfield shiften, Infield shiften, da kannst du alles machen, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages, wenn dir das Ding aus dem Stadion kloppt, dann kloppt es aus dem Stadion. Und natürlich, wenn du einen guten Pitcher hast, dann ist es sicherlich geil. Und wenn du keinen so guten hast und keine gute Bullpen hast, dann ist es natürlich nicht so gut. Aber du bist schon sehr darauf angewiesen, dass der Typ eben, der den Ball wirft, den so wirft, dass der den Ball treffen will, mit seinem Schläger eben nicht trifft oder so trifft, dass er im Infield landet, damit er auch rausgeworfen wird. Das ist natürlich im Basketball ein bisschen anders. Also im NBA hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten. Baseball, muss man auch ehrlicherweise sagen, ist ja schon ein ziemlicher Einzelsport am Ende des Tages.
Wollte ich gerade sagen, es ist ein Einzelsport, ja.
Und deshalb kann man natürlich, was so diese Adjustments angeht, die es im Basketball gibt, da kann man natürlich viel, viel mehr machen. Also Adjustments sind natürlich Änderungen in der 7-Spiele-Best-of-7-Serie, die man von Spiel zu Spiel machen kann. Man kann anders verteidigen, man kann andere natürlich Plays vorne laufen, man kann gewisse Spieler defensiv nicht so gut sind, attackieren. Das ist natürlich alles im Baseball wahnsinnig begrenzt. Und von daher haben wir jetzt auch dieses Jahr in den Playoffs relativ wilde Swings drin. Nicht nur jetzt bei Dallas gegen die Clippers, sondern Cavs und Magic fallen mir auch ein, ne, wo jetzt ja bis auf die letzte Partie ja alles auch totale Blowouts in die eine oder andere Richtung waren, oder zumindest relativ klare Spiele. Und von daher, es geht nicht um diesen einen Pitcher, also es geht dann meistens um was für defensiv verändert, kann der Gegner sich darauf einstellen, in einer Partie, wenn er nicht unbedingt gerechnet hat, sind es vielleicht Spieler einfach auch brutal kalt. Ich meine, bei den Mavs muss man schon sagen, Spiel 1 und Spiel 4, wo sie ja zweimal einfach einen unglaublich schlechten Start hatten, ich habe sogar beides kommentiert, vielleicht bin ich schuld. Das ist ja dann auch manchmal schwer zu erklären, warum dann relativ freie Dreier nicht drin sind, auch wenn natürlich es auch immer noch ankommt, wer den jetzt nimmt, wenn das für ein Spieler ist, der nicht so stabil ist. Und in dem anderen Spiel kriegt der jemand aber den Dreier, der eben dann doch, ne, für sowas dann mehr gemacht ist. Dann kann man es vielleicht so erklären. Aber eine lange Rede, kurzer Sinn, im Basketball kannst du ja sehr, sehr viel auch ändern. Allerdings muss man auch sagen, diese taktischen Änderungen, naja, umso länger so eine Serie dauert, umso weniger Möglichkeiten hast du halt noch. Ne? Weil das wie auch begrenzt ist, was du halt dann da zeigen kannst. Und es gibt eine andere schöne Redensart. Man spricht ja im Basketball oft auch von so einem Kitchen-Sink-Game. Ja. Also nach Motto, jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Hauen jetzt alles rein, was geht. Wir werfen sogar mit dem Waschbecken, ne, weil letzte Waffe, die wir haben, ist das Waschbecken, schrauben wir aus der Wand, schmeißen wir dann, wenn das nicht funktioniert, dann wissen wir auch nicht, was los ist. Umso länger sagt so eine Serie dauert, umso weniger kannst du den Gegner noch überraschen mit irgendwelchen Ideen. Und dann kommt es eben darauf an, hey, wer kann eben durch diese taktischen Kniffe des Gegners sich durcharbeiten, denn das eint ja dann wieder Baseball und Basketball. Am Ende des Tages muss ja einer den Ball in den Korb werfen. Ich hatte mal einen Kollegen mit meinem Trainer gehabt, der seiner Mannschaft gesagt hat, Leute, ich kann für euch den Ball nicht in den Korb werfen. Und das habe ich fest, das passt ganz gut zusammen. Denn am Ende muss einer den Wurf nehmen, muss ihn halt treffen. Du als Trainer musst dafür sorgen, dass der Wurf vielleicht relativ gut ist, aber dafür gibt es ja eine Menge Stars, die eine Menge Geld dafür kriegen, dass sie das machen. Von daher sind wir sehr gespannt, wie dann gerade die Serien, die jetzt sehr, sehr knapp sind und eng sind, wie die am Ende dann ausgehen.
Ja, also die Mavericks führen zum Zeitpunkt unserer Aufnahme mit 3-2 jetzt, würden dann in Runde 2 auf die Thunder treffen. Die Timberwolves haben sich der Suns schon entledigt. Die Nuggets haben gegen die Lakers gewonnen, bei Spiel 5 bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in jedem Spiel haben die Lakers mit Double Digits geführt und haben es dann nicht gewonnen. Räumst du, die Timberwolves haben, wie gesagt, die Suns, die ja auch, naja, zumindest eine star-studded Lineup haben, wenn alle gesund sind. Räumst du den Timberwolves gegen die Nuggets Chancen ein in den Conference Semifinals?
Total. Ich hatte das, glaube ich, vorher vor den Playoffs nicht so formuliert und ich bin jetzt auch nicht komplett in die Preview da eingestiegen von dieser Serie. Aber so mein halbgarer Eindruck von den Spielen, die ich gesehen habe, wie gesagt, ich habe noch keine Zahlen gewälzt oder mir nochmal genau welche Szenen nochmal extra angeguckt, aber natürlich haben die Nuggets auch vielleicht sogar die Lakers als sweepen können und die Lakers waren jetzt auch nicht schlecht, muss man sagen. Die haben ja, wie gesagt, haben ja geführt. Und zweimal braucht es ja auch dann so einen Game-Winner von Jamal Murray, um das Ganze zu entscheiden dann zugunsten der Nuggets. Und so toll die auch stellenweise waren und so stabil die sind, ne, strategisch, die machen halt wenig Fehler. Das ist nochmal mir im Podcast gesagt. Wenn man also von perfektem Basketball spricht, das ist ja eigentlich Blödsinn. Also Bobby Knight, ein ehemaliger College-Coach, sehr kontroverse Figur. Nicht alles, was der gesagt hat, war wirklich geil, aber er hat mal gesagt, ne, Basketball ist halt ein Spiel der Fehler. Und wer weniger Fehler macht, der gewinnt am Ende. Und das, also die Nuggets schlagen sich sehr selten selbst. Und trotzdem waren sie halt relativ nah dran, auch in dieser Serie halt wirklich in die Bredouille zu geraten, gegen eine Mannschaft, die eben sehr, sehr viele Fehler gemacht hat. Und das ist keine Maschine da in Denver, auch wenn es stellenweise dann doch so aussah. Aber ich glaube, gerade wenn man dann gegen eine Mannschaft spielt wie Minnesota, die sich zum einen einen krassen Rückenwind hat, zum anderen sehr, sehr lang ist. In den letzten Jahren wurde immer viel über Small Ball gesprochen, was ein Begriff ist, der sehr überstrapaziert ist und eigentlich auch blödsinnig war, also relativ schnell. Also quasi als der Begriff eingeführt wurde, war er schon überholt. Es ging eigentlich immer darum, dass man nicht unbedingt kleiner spielen wollte, sondern wollte mit Leuten spielen, die den Ball werfen, dribbeln, mehrere Positionen verteidigen können. Ne? Umso größer die sind, umso besser. Nur da gab es am Anfang relativ wenig Leute, die das konnten, die größer waren. Mittlerweile bei dem Punkt, wo das relativ viele können, die größer sind. Und deshalb gewinnst du eben auch solche Serien in der Regel, wenn du die Mannschaft bist, die eben größer ist und trotzdem den gleichen Skill-Level hat, aber eben auch physisch agieren kann. Und das können die Timberwolves wirklich gut. Haben wir jetzt schon die wahnsinnige Player-Erfahrung? Da müssen wir ehrlich sein, nein. Aber da passt eben wahnsinnig viel zusammen und vieles von dem, was sie gut können, dürfte den Nuggets halt wehtun. Fragt sich halt, haben die Timberwolves am Ende diese individuelle Qualität? Die Lakers hatten ja natürlich vor allem Anthony Davis, aber natürlich auch LeBron James. Die haben ja auch ihre Zahlen aufgelegt. Da krankte es mehr so an den Ergänzungsspielern. Und Anthony Edwards, der sich ja momentan einen riesigen Namen macht in diesen Playoffs, auch bei Fans, die vielleicht sonst nicht so viel mit den Timberwolves anfangen können, dem traue ich sogar zu, dass der auch gegen diese Nuggets eben eine wahnsinnige Serie spielt und vielleicht dann auch, das vielleicht sogar gewinnt. Also ich weiß noch nicht, wen ich da jetzt wirklich vorne sehe. Im Zweifel erstmal noch Denver. Aber ich glaube, das wird eine knüppelharte Serie für den Champion. Und es wird kein Spaziergang. Der einzige Faktor, der vielleicht für die Timberwolves schwerer wiegen könnte, aber fällt mir schwer, das zu beurteilen, ist, dass der Trainer halt die Patellasehne gerissen hat, ich glaube rechts. Okay. Nachdem sein Point Guard ihm da reingerannt ist, im letzten Spiel der Auftaktserie, wurde jetzt operiert, fährt er auch mit dann zu den Auswärtsspielen, aber mit einem Patellasehnenriss an der Seitlinie zu stehen, stelle ich mir relativ schwierig vor. Mal gucken, inwiefern Chris Finch heißt der, hat ja früher auch mal in Gießen war ja mal Coach in der Bundesliga, mal gucken, wie der dann da durchhält, wie sie das dann halt wegstecken, wenn der eben vielleicht sich zwei Reihen dahinter setzen muss. Aber das wird eine tolle Serie. Ich glaube, da können sich alle darauf freuen.
Das ist lustig, weil du Anthony Edwards erwähnst. Ich bin ja nur interessierter Beobachter, war ganz, ganz weit weg. Aber der ist mir auch in den letzten Wochen aufgefallen und wird irgendwann mal bester Spieler der Liga sein. Das hört man natürlich öfter. Da bin ich ganz gespannt. Im Westen also, Timberwolves Nuggets wissen wir möglicherweise, also die Thunder wissen wir auch und Clippers gegen Mavericks, dafür die Mavs mit 3-2. Die spielen dann gegen die Thunder. Im Osten, Dre, entwickle ich in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, ein ungesundes Interesse an den New York Knickerbockers, die, wenn ich es richtig gesehen und verstanden habe, Spiel 5 hätten gewinnen können, vielleicht sogar müssen oder sollen. Muss ich mir da Sorgen machen? Spiel 6 in Philadelphia, die Knicks führen noch mit 3-2. Ich habe ein schlechtes Gefühl, Dre. Ist dieses Gefühl irgendwie berechtigt?
Das ist natürlich eine knappe Serie und sprichst du an Spiel 5. Es gab diese ja, mittlerweile fast schon klassische Szene, die in den USA, aber auch generell in der Basketballwelt ja immer wieder für große Diskussionen sorgt. Ne? Man liegt mit 3 Punkten vorne, der Gegner hat den Ball, Zeit läuft runter, was macht man jetzt? Fault man nicht. Ne? Man fault, wenn es halbwegs mal läuft, dann kriegt der Gegner ja nur 2 Freiwürfe. Es sei denn, man fault ihn beim Dreier, aber das kann man ja steuern. Vor allem, wenn man früh genug fault, dann kriegt man den Ball zurück und dann ja, ist natürlich dann auch eine Menge Zeit von der Uhr gegangen. Und dann ist die Chance, dass der Gegner wirklich dann das Spiel gewinnt, wahrscheinlich kleiner. Es gibt ja auch die schöne Szene in der deutschen Nationalmannschaft, also unschön natürlich für Deutschland, schön für die Türkei damals mit Hedo Türkoğlu bei der EM 2001. Mittlerweile ist aber eigentlich die Lesmeinung, man muss bauen in der Situation. Ist augenscheinlich nicht die Idee oder die Philosophie von Tom Thibodeau, der das eben nicht machen lassen. Und dann trifft Tyrese Maxey halt von der Mittellinie mehr oder weniger den Dreier zur Verlängerung, da verliert man halt. Von daher, es war sehr knapp. Es ist so eine knappe Serie. Ich glaube, jedes Spiel wogt halt hin und her. Du hast Maxey auf der einen Seite und Joel Embiid, der natürlich sehr angeschlagen ist, aber trotzdem auch in einem Spiel 50 aufgelegt hat. Gut, wird auch auffällig mit, ich glaube, da kann man schon sagen, Tätigkeiten zwischendurch, die irgendwie nicht wirklich bestraft werden, was ich ein bisschen komisch finde. Aber ja, das sind natürlich die beiden Stars. Auf der anderen Seite hast du eben Jalen Brunson, jemanden, der hat sich mittlerweile, glaube ich, ins auf dem Mount Rushmore der New York Knicks gespielt, was der da abliefert. Wirklich in einer Mannschaft, die ja auch mit Julius Randle den zweitbesten Spieler nicht dabei hat. Als 1,80 Guard, wie der scored, wie der spielt. Also ich glaube, der muss nie wieder in New York irgendwie essen oder trinken bezahlen. Das wird eine geile Serie, aber man führt immer noch. Man kann auch in Philly gewinnen, so ist es nicht. Aber ich glaube, alle, die auch nur ein Funkenliebe für diesen Sport versprühen, wünschen sich ein 7. Spiel im Madison Square Garden zwischen diesen beiden Teams. Einfach weil also das ist ein Ticket. Man hat es ja leider gesehen, das heißt leider, man hat es ja gesehen in Philadelphia, dass viele New Yorker das 2 Stunden hochgefahren sind, Tickets bekommen haben. Sicherlich, weil sich da auch einige Dauerkartenbesitzer der Sixers gesund gestoßen haben. Wahrscheinlich haben die dann schon das Ticket, Dauerkartenticket für nächstes Jahr finanziert, indem sie die Karten verkauft haben für das Playoff-Spiel oder für die Playoff-Spiele. Aber dann in New York, dann, das wird ein heißes Ticket sein, da wird es mega abgehen, da wird kein einziger Philly-Fan sich zu erkennen geben, denke ich, mit MSG an dem Tag. Da können wir uns drauf freuen. Also Basketball, also gerade Spiel 7 im Garten, das sind immer ganz besondere Games.
Das wäre grandios. Und dann gib mir bitte zum Abschluss noch du hast ja die Serie zwischen den Cavaliers und den Magic angesprochen. Wie schlägt sich Franz Wagner, wie schlagen sich die Wagner-Brüder in ihren ersten Playoffs in der NBA?
Ja, up and down. Ich meine, Franz Wagner, dieses großartige Spiel 4 gehabt. Ja, Spiel 4, Spiel 3 war dann so ein bisschen ja, wieder mehr so wie Spiel 1 und 2. Hatte dann am Ende auch diesen, wo er geblockt wurde von Evan Mobley, da in der ganz entscheidenden Szene. Aber in Spiel 4 hat er gezeigt, wozu er fähig ist. Er hat ein schwieriges Jahr. Sein Dreier fällt nicht, man so nicht unbedingt erwarten konnte, dass er da solche Probleme mit hat. Und das hat ihm, glaube ich, das ganze Jahr so ein bisschen zugesetzt. Und selbst wenn er dann mal 2 trifft zu Beginn, glaube ich, im Spiel 3 war das, hat dem nicht den Eindruck, dass er da jetzt ein hundertprozentiges Vertrauen zu hat. Und die Magic haben ihm auch generell einige Probleme so offensiv gehabt, gerade in den Partien jetzt halt auswärts. Und wenn du natürlich immer bist, der dann immer über den Drive kommt und der Gegner ist relativ lang, dann kannst du halt auch mal Spiele haben, wo es muss ja nicht so gut laufen, also das Spacing hat nicht da ist. Also von daher ist ein bisschen up and down, aber er hat auch schon seine Qualität klar angedeutet in Spiel 4. Moritz bringt ja immer das, was er bringt. Also er bringt ja Power von der Bank. Das kann dann mal sich punktemäßig extrem gut ausgehen, einfach wenn er seine Räume hat, wenn er auch mal einen Dreier trifft. Ist ja ein absoluter emotionaler Leader. Ich glaube, Shaq hat ihn letztens auch gesagt, hey, du bist mein Lieblingsspieler. Und das ist ja immer auch, da geht glaube ich jedem das Herz auf, wenn man einen Sportler sieht, der wie er das halt macht, dann einfach so wirklich total emotionalisiert ist dann im Spiel, sicherlich auch einen Hang zur Physis dann hat, aber das ist ja immer gut, ne? Das soll auch so sein im Sport. Und ja, er spielt ja seine Rolle, Franz ist ja dann eher mit Paolo Banchero der Star. Da hofft man, dass er jetzt im Sommer vielleicht mit der Nationalmannschaft wieder mit Olympia hoffentlich einen Wurf sich spielen kann, dass es nächstes Jahr nochmal einen Schritt nach vorne geht. Aber die spielen beide sehr gute Playoffs.
Tja, bei Olympia erwarte ich dann auch Anthony Edwards, den angesprochenen Rausschmeißer. Frage, weil wir wieder zu Beginn von Momentum gesprochen haben, es gibt ja bei den Amerikanern auch das sogenannte Trap Game. Der VfL Wolfsburg empfängt Darmstadt 98, ist 6 Punkte über dem Relegationsplatz, ungefähr das gleiche Torverhältnis wie Mainz. Es sind allerdings noch 3 Mannschaften zwischen dem VfL und zwischen dem ersten FSV Mainz 05. Gibt's noch irgendwelche Sorgen in Wolfsburg, dass der VfL in Abstiegsnöte geraten könnte?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mir große Sorgen mache, aber der VfL ist natürlich durch seine Geschichte, das er gezeigt, dann habe ich schon sehr gefährdet nach so einem Sieg wie jetzt gegen Freiburg da in der letzten Minute, das dann durchaus in der Lage zu sein, das dann wieder wegzupissen, eine Woche später, indem er gegen Darmstadt verliert. Also das ist das Ding, wo natürlich alle hoffen jetzt hier in Wolfsburg, dass, wenn sie das jetzt halbwegs normal zu Ende spielen, wenn die Ideen von Ralf Hasenhüttl dann auch noch mehr greifen, vielleicht, dass man dann dieses ganze Ding ad acta legen kann und dann, keine Ahnung, ein paar Youngster am Ende noch mal reinwerfen, das wäre natürlich ganz schön. Aber wie gesagt, richtiges Vertrauen in die Truppe, glaube ich, kann man nicht haben nach der Saison. Von daher, ich bin gewappnet, glaube ich, emotional für alles, was da kommen mag. Auf der einen Seite denke ich immer so, ja, ist auch immer irgendwie ganz geil, wenn am Ende nochmal alle Spiele was bedeuten bis zum Ende. Aber wir hatten das schon 2-mal mit Relegation und mit den Sorgen und ja, auch dann nochmals vor der Relegation. Das muss jetzt irgendwie nicht sein. Also ich glaube, gerade jetzt, wenn du am Ende da wirklich brutal damit reingeraten solltest und jetzt dann zu Hause gegen da verlierst, wird natürlich auch deine Frage gestellt. Also ne, ich denke mal, ist viel Unruhe, nicht nur jetzt durch Marcel Schäfers Abgang und so, sondern auch, ne, dann gab es etwas ein Verbot für die Fans, um die Fahnen mitzunehmen. Und Verhältnis zwischen den Fans und dem Verein ist ja hier in Wolfsburg eh ein Riesenproblem, weil es seit Ewigkeiten diese Logo-Diskussion gibt und diese Wappendiskussion. Und ach, das ist alles so lästig. Und ich hoffe einfach, dass die Saison vorbei ist und sich dann jetzt aufs nächste Jahr konzentrieren kann. Und dann ist auch gut.
Ich bin gespannt, weil Ralf Hasenhüttl hat schon gezeigt, dass er überall, wo er war, dass die Leistung der Mannschaft oder dass das Gesamte mehr war als die Summe der Einzelteile. Und sind wir gespannt, wie es weitergeht. Dre, herzlichen Dank. Folgt Dre auf, in den sozialen Medien sowieso, aber wer DAZN einschaltet und dort die NBA Playoffs sieht, is a very good chance, dass er den großen André Vogt kennt. Danke dir, Dre. Kurze Pause, der Big Show 659.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 659 biegt in die Zielgerade ein und wie immer kümmern wir uns dann um den Tennissport und ich freue mich sehr, dass nach ein paar Wochen Pause zum einen Klaus Bellstedt wieder am Start ist und dass in ein paar Wochen wir uns endlich mal wieder persönlich sehen werden in Roland Garros, nämlich grüß dich Klaus.
Grüß dich Jens, große Vorfreude auf Paris.
Absolut und du hast diese Vorfreude ja schon ein bisschen geschürt. Ich habe gelesen deinen Artikel aus Barcelona, wo ja die erste Station der Goodbye-Tour von Rafael Nadal stattgefunden hat. Dort hat er gegen Alex de Minaur verloren. Jetzt in Madrid hat er gegen Alex de Minaur gewonnen, ist dann gegen Jiří Lehečka rausgeflogen. Dieses Turnier in Barcelona, jetzt mal unabhängig von Nadal, ich war dort noch nie. Ist das eine Reise wert, Klaus?
Das ist eine Reise wert, Jens. Das ist ein wunderbarer Club, der Club mit der größten Tradition im Tennis in Spanien. Ein kleiner Club. Es ist vergleichbar vielleicht sogar ein bisschen mit dieser heimeligen Atmosphäre in München. Es gibt diesen legendären Pool, man kennt es von den Siegerbildern. Also es ist ein wirklicher Tennisclub und es ist die sportliche Heimat von Rafael Nadal, wenn er nicht gerade in Manacor in seiner tatsächlichen Heimat auf Mallorca Tennis spielt. Aber er sagt es auch immer wieder, das ist eigentlich Tennis, so wie er es liebt in Barcelona, wirklich in einem Club, in dem sich die Tennismitglieder jeden Tag über den Weg laufen mit einem Clubhaus. Das ist sehr authentisch, sicherlich auch upper class Barcelona. Da weiß man auch, was man kriegt. Es ist eine tolle Atmosphäre. Es ist sehr, sehr eng. Ein bisschen zu eng vielleicht. Das Stadion ist jetzt auch nicht ein wie jetzt in Hamburg, dass es dort ist, sondern es ist mit mobilen Tribünen gemacht, aber es liegt wunderschön und ich kann nur jedem empfehlen, da, wenn man da mal ist, so Ende April in der Zeit, schaut vorbei und genießt da Tennis, wirklich Sandplatz-Tennis vom Feinsten. Es staubt, es ist windig, es ist gutes Wetter, es war dann erst etwas später gutes Wetter, aber das war ein Erlebnis, ja.
Jetzt, wir haben es in Madrid jetzt auch gesehen, dass sich Nadal verabschiedet hat, aber ich finde immer diesen Einmarsch von Nadal, es ist so großartig choreografiert, weil er ja natürlich nicht sofort das Publikum grüßt, sondern er starrt da ein bisschen vor sich hin, geht dann rein und ungefähr 10 Schritte später blickt er kurz auf und dann der linke Arm geht hoch. Ich zeichne das jetzt, du kannst mich nicht sehen, Klaus, aber ich zeichne das ganz, ganz kurz nach. Ich habe gerade vorhin über Ronnie O'Sullivan gesprochen im Snooker, über dessen Aura. Diese Aura von Rafael Nadal, wirkt sie jetzt, wo es dem Ende zugeht, vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr?
Ja, sie wirkt mehr. Also auf mich wirkt sie mehr, aber auch auf die Zuschauer. Man hat das Gefühl, es ist immer sein letztes, also er hat es ja selber jetzt auch nach der Niederlage gesagt. Und es war ja dann auch der letzte Auftritt wahrscheinlich in Madrid. Ich würde immer noch ein bisschen ein kleines Fragezeichen sogar dabei belassen. Vielleicht ja doch nochmal. Aber nein, es war dann auch Farewell und so weiter. Und all das macht die Gemengelage irgendwie so, wie soll ich sagen, romantisch auch schon fast. Also, hey, ich frag dich, Jens, worauf freuen wir uns in Paris?
Auf den Einmarsch, ja, doch, von Nadal.
Genau. Das ist doch wirklich so. Und es ist anders als bei unseren letzten Jahren, wo wir dann irgendwie vielleicht sogar auch mal ein Match von ihm verpasst haben. Aber jetzt werden wir dabei sein, vom ersten Moment an, weil er irgendwie ja eine andere Ära auch nochmal verkörpert. Und die Ausstrahlung, die er hat, die hat kein anderer. So weit möchte ich jetzt mal gehen. Die hat auch Djokovic nicht. Sicherlich auch, weil er irgendwie der Größte ist. Aber Nadal hat nochmal... Boah, ja, also bei mir schwingt irgendwie ein bisschen Wehmut mit, ein bisschen Romantik. Ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut, wenn wir da sitzen werden in der großen Schüssel und da er hoffentlich dann auch wirklich da sein wird. Aber da können wir, glaube ich, jetzt von ausgehen nach dem guten Auftritt in Madrid, das muss man sagen. Also es ist irgendwie multi-emotional, so möchte ich es mal sagen, um ihn. Und ja, ich freue mich riesig auf ihn.
Ja, die Erfahrung habe ich ja auch, du sicherlich auch, bei den ATP Finals vor ein paar Jahren gemacht, wo Nadal in London, die O2 Arena, ist fantastisch. Ja, machen wir uns überhaupt nichts vor und auch was sie da mit Licht gemacht haben, aber die Jahre, wo Nadal nicht dabei war, der bringt so eine unglaubliche Energie mit. Man kann das irgendwie, wenn der auf den Platz geht, weil du weißt, das ist nicht sein Belag. Und er hat da einmal dieses legendäre Match gegen Medvedev noch gewonnen im dritten Satz, wo er, glaube ich, 5-1 zurücklag in der Halle, was Medvedev viel besser entgegenkommt. Und diese Energie, dieses Charisma, jetzt natürlich hat Djokovic auch unfassbar viel Charisma und Federer mit seiner Eleganz, aber diese Kombination, diese Energie, das werden wir so vermissen. Und vielleicht wird Alcaraz das mal haben irgendwann mal. Aber noch ist einfach Nadal, man kann die Stufen gar nicht zählen, die er da drüber ist, was das anbelangt, finde ich.
Ja, sehe ich komplett genauso. Der Spielstil, der ja so sehr besonders ist und den man jetzt, also wir kommen ja gleich vielleicht auch noch ein bisschen auf seine aktuelle Spielstärke zu sprechen, er ist natürlich noch ein Stückchen weit davon entfernt, aber dennoch, die Intensität, du hast es eben ausgedrückt, diese Widerstandsfähigkeit, dieser Kampf, dieses Kämpferische, was man schon merkt, wenn er den Sand betritt eigentlich und wie du es eben so schön auch das Bild gezeichnet hast, wie er dann die linke Hand hebt und grüßt, das sind alles Sachen, die ja auch die jetzige Generation, ohne sie jetzt irgendwie zu kritisch zu betrachten, jetzt nicht unbedingt hat. Die Aura hat Nadal und ja, ich gebe dir recht, vielleicht wird Alcaraz auch mal so ein Typspieler, aber es ist doch ein sehr, sehr langer Weg. Und ja, die bestehenden Spieler, so gerne wir auch einen Maddy haben und wir uns über auch Alexander Zverev ja manchmal auch freuen, aber ey, was für ein Unterschied in der Aura.
Tja, ich überlege mir, ob ich den guten alten Grundsatz, no cheering in the press box, nicht beim Einmarsch, beim ersten Einmarsch von Rafael Nadal in das Stadion Philippe Chatrier in Roland-Garros dann über Bord werfe. So, jetzt hast du, jetzt hast du angesprochen, das Turnier in Madrid, Nadal ist gegen Jiří Lehečka rausgeflogen, von dem ich auch immer wieder mal erwarte, dass er jetzt den richtig großen Durchbruch schafft, aber man hat schon gesehen, finde ich, schon Kashin, der nicht gut in Form ist. Kashin hat ja davor überhaupt kein Match gewonnen, hat dann gegen Ofner erste Runde gewonnen, hat sich dann das Spiel mit Nadal erspielt, dort ein Trikot abgestaubt. Aber auch da war Nadal schon nicht so toll. Der Aufschlag, wissen wir, Klaus, fehlt ihm noch was außer dem Aufschlag?
Ja, aber also ja, und das sieht man eben beim Aufschlag so gut. Nämlich nicht nur jetzt die Bewegung und so, sondern eben auch die, also wenn du genau darauf achtest, dann siehst du, dass die Füße nicht richtig abheben wie sonst vom Boden. Und das ist ein Zeichen davon, dass er nicht bei 100% ist körperlich. Also, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass ihm sicherlich 20% fehlen, was Fitness, was Athletik, was also Bewegungsfreiheit betrifft. So, das fehlt ihm, glaube ich, noch. Es ist gar nicht mehr jetzt die Matchboxes, die hat er jetzt gekriegt. Ich meine, guck in sein Gesicht, wie glücklich der war, als er da, ja, nicht nur wegen des Farewell und der ganzen Elogen, die er da noch genossen hat in Madrid. Nein, er war einfach happy, dass er drei Matches da gespielt hat und Praxis bekommen hat. Aber der Körper bleibt einfach das große Rätsel auch für uns. Hält das Knie, was machen die Bauchmuskeln, was macht der Ellbogen, das ist alles vollkommen ungewiss, das weiß er natürlich auch und es spiegelt sich ein bisschen auch wieder bei seinen Spielen, weil er vielleicht auch zurückzieht in manchen Bewegungen, so kommt es mir manchmal vor, ich weiß nicht, wie du es siehst.
Naja, ich lehne mich da an Philipp Kohlschreiber an, der, wie ich finde, das sehr schön analysiert hat. Das war das Spiel gegen Kachin, wo er gemeint hat, das ist ganz ungewöhnlich für Nadal, dass er selbst teilweise seine Bälle nicht einschätzen kann, dass er selbst manchmal davon überrascht ist, dass dieser Ball jetzt nicht im Out war, sondern noch runtergefallen ist. Also das ist eben diese vielbeschworene Selbstverständlichkeit. Und wer bin ich, dass ich Philipp Kohlschreiber widersprechen möchte, den ich übrigens für einen herausragenden TV-Experten halte, obwohl er es noch nicht so lange macht. Aber ja, es ist, ich kann mit diesem Wort Selbstverständlichkeit im Sport wenig anfangen, aber in dem Fall stimmt das, glaube ich, in seiner normalen Zeit, das muss nicht mal seine beste Zeit gewesen, aber seine normalen Zeit wusste er halt genau, was funktioniert und was nicht funktioniert und vielleicht muss er das jetzt herausfinden. Ist ja manchmal wichtiger, dass du weißt, was du nicht kannst, als das, was du kannst.
Ja, genau. Und ich glaube, jetzt wird es für ihn, also ich glaube, es ist unglaublich spannend zu sehen, wie er jetzt bis Paris die Wochen noch verbringen wird. Da wird er selber sicherlich auch mit seinem Team in Klausur gehen. Denn wir dürfen nicht vergessen, in Paris sind es dann nochmal 3 Gewinnsätze. Und das ist ja gerade in seiner Verfassung eine enorme Prüfung nochmal. Und gut, andererseits mache ich mir auch keine Sorgen, wenn der Draw so ist, wie er ist, dass dann, wenn da so jemand wie Kachin kommt und sich dann auch noch freut über oder bittet um ein Trikot oder sonst was, wenn die schon so mit so viel Ehrfurcht und Demut in so ein Match gegen Nadal gehen, dann frage ich mich, wie die das überhaupt gewinnen wollen gegen ihn. Also da wird er vielleicht auch 2-3 Gegner haben, die von vornherein allein durch seine Präsenz auf dem Court so beeindruckt sind, dass es von alleine läuft. Aber wenn man dann mal überlegt, was weiß ich, Achtelfinale oder Viertelfinale. Und Lehecka ist natürlich ein Top-Gegner. Ich erinnere mich noch, Zverev hat mir vor einem Jahr gesagt im Interview, als ich ihn gefragt habe, was sind für dich die Top-5-Spieler der nächsten Jahre, hat der Lehecka gesagt. Also das hat mich damals noch ein bisschen beeindruckt, aber bestätigt er jetzt auch. Also die Spieler, die Jungen, die mit super Fitness da reingehen und sowas, das wird natürlich ein ganz, ganz dickes Brett, was er da bohren muss. Ja klar, aber es ist Paris, kann man sagen. Wie gesagt, aber worauf ich hinaus wollte, jetzt wird es spannend zu beobachten sein, wie er dosiert bis dahin, weil das ist ja für ihn, also Pflege, Recovery und so weiter, das ist ja für ihn mindestens so entscheidend wie Matchpraxis.
Und ich finde auch lustig, dass er jetzt vor jedem Turnier, das er spielt, sagt, das ist ein ganz besonderes Turnier für mich. Mhm. Das hat er zu Rom jetzt auch schon gesagt, wo er natürlich auch Rekord-Champion ist. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob Alcaraz dort spielt. Ja. Ich bin auch gespannt, ob Sinner, ob das jetzt eine reine Vorsichtsmaßnahme war, dass er da rauszieht,
was man wird.
Aber was mich doch irritiert, ist wieder das Ausscheiden von Alexander Zverev, weil ich wirklich gedacht hätte, if I was a betting man, which I'm not, aber ich hätte gedacht, dass Zverev das Turnier gewinnen wird, weil er ja nach eigenen Angaben gut in Form ist und okay, in München mit dem Wetter, das sei ihm verziehen. Aber dass er gegen Francisco Cerundolo, der, Entschuldigung, mit Ausnahme eines fallweise guten Vorhandstopps, keine Mittel eigentlich hat, gegen Zverev zu gewinnen, dass er da ausscheidet, ich war in höchstem Maße irritiert, Klaus. Wie ist es dir gegangen?
Ja, ich war auch irritiert. Ich habe die Sky-Übertragung mir angeschaut. Ich habe Andrea Petkovic gelauscht und war ihr wie immer verfallen. Und auch ihre Analyse zunächst mal, sie hat ja ganz klar, das kann man ihr jetzt ja auch nicht verübeln, aber sie hat ja immer wieder geschwärmt von der Rückhand-Cross von Zverev, dass das seine große seine Waffe sein wird auch gegen Cerundolo. Nee, nix war's. Also fehlerhaft, irgendwie auch wieder seltsam. Ja, so irgendwie so nicht bei der Sache, hatte ich das Gefühl. Das hat sich ja auch wieder gespiegelt dann so im Interview. Klar ist er immer genervt danach, aber diesmal auch so besonders. Hat irgendwie nie richtig reingefunden. Und wie du sagst, also sein Gegner ist ja nun auch echt kein Übergegner gewesen und ist es auch nicht, also auch ruhig im Präsenz bleiben. Also für mich auch total unerklärlich. Und ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen die Ergebnisse angeschaut. Irgendwie ja, ich nehme München auch noch mal, klammere ich ruhig noch mal aus, aber bis auf Miami ist das eigentlich bisher eine echt durchwachsene Saison von ihm. Und man fragt sich, wann er das erste Turnier gewinnt in diesem Jahr. Und wann er wirklich so, also er war für mich nicht der Top-Favorit für Madrid. Das sehe ich anders als du. Da hatte ich ehrlich gesagt Alcaraz auf dem Schirm mehr. Aber er ist doch entfernt davon, jetzt, dass wir denken, boah, der holt sich Rom jetzt sowieso und dann ist er in Paris auch wieder ein sicherer Semifinalist. Also das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Bin allerdings auch einigermaßen ratlos in der Analyse. Könnt ihr jetzt nicht sagen, genau warum? Und ich glaube, er könnte es uns auch nicht sagen.
Ja, ich fand auch spannend, was Mischa Zverev bei Sky gesagt hat vor dem Spiel. Ja, gute Form hin oder her. Sascha hat schon Turniere gewonnen, wo es im Training gar nicht gelaufen ist.
Ja.
Und ist aber auch ausgeschieden, wo es im Training sehr gut läuft. Also Mischa hat zwar gedacht, dass er gegen Cerundolo gewinnen wird, was dann nicht der Fall war. Naja, jetzt ist das hier, Klaus, wenn wir noch ganz kurz drauf schauen, wer übrig geblieben ist. Eigentlich eine Auflage für Daniil Medvedev, weil er aus meiner Sicht der beste Spieler ist, grundsätzlich, der im Tableau verblieben ist. Er kommt ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind jetzt zu dieser Chance, weil ihm seine zwei Spieler, gegen die er nicht gewinnen kann, gegen Alcaraz und gegen Sinner, die sind jetzt nicht mehr dabei. Hast du auch Medi ganz oben oder ist es, ich meine, Taylor Fritz hat ist plötzlich da wie aus dem Nichts. Ja. Felix Auger Aliassime ist im Halbfinale. Andrei Rublev hat einen Tausender auch schon gewonnen. Schwierig zu sagen oder nicht schwierig zu sagen, is it Medis Tournament to lose, ist, glaube ich, meine Frage.
Ja, ist es, auf jeden Fall. Also ich sehe ihn genau, ich sehe ihn als Favoriten. Jetzt, das muss ich sagen. Also ich freue mich total auf das Viertelfinale gegen Lehetzka. Das habe ich ja eben schon gesagt, warum. Das wird er aber, glaube ich, gewinnen und dann ist der Weg schon auch frei. Also Taylor Fritz, bei allem Respekt und es war auch ein gutes Spiel gegen Cerundolo, habe es mir zum Teil auch angeguckt. So, aber auf Sand baue ich voll auf Medi und dann ist mir auch Rublev zu wechselhaft und Auger Aliassime sowieso. Ich glaube, es ist Medi, an dem jetzt alles selber hängt. So, das kennen wir ja auch, wenn er sich wenn er sich gut fängt, wenn er seine Nerven im Griff hat, wenn er sich nicht mit irgendwelchen Leuten anlegt, mit dem Schiedsrichter oder so, dann glaube ich, dass er das Ding gewinnen wird und sich dann ja auch belohnt für eine gute Saison bisher, muss man sagen. Ich glaube, weiß nicht, korrigiere mich gerne, aber der hat schon extrem viele Siege dieses Jahr eingefahren, Einzelsiege.
Ja, natürlich aber die beiden Finale verloren bei den Australian Open und dann in Indian Wells gegen Alcaraz. Ich bin gespannt. Abschließende Frage, weil du ja natürlich auch sehr genau hinschaust. Ab dem kommenden Jahr soll das automatische Hawkeye ja kommen. Da sage ich, da mache ich sofort einen Haken dran beim Hartplatzturnier. Jetzt sieht man aber natürlich nirgendwo die Abdrücke besser als auf Sand. Und mein Eindruck ist schon, dass viele Spieler mit diesem Hawkeye es gab sogar, ich glaube, Nacho Forcadell war es, der zu Rafael Nadal gesagt hat, I agree. Ja, ich glaube auch nicht, dass der Ball drin war, aber was soll ich machen, wenn das Hawkeye sagt, dass er drin war? Also ich stelle mir das schwierig vor. Siehst du das als gegessen an oder wird die ATP da nochmal eine Rückwärtsrolle machen?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde es aber auch total schwierig auf Sand und irgendwie fremde ich damit total. Ich sehe es genau wie du auf Hardcore, bitte gerne und nie wieder anders. Aber auf Sand finde ich es extrem schwierig. Die Spieler, man muss den Spielern auch vertrauen, die da immer wieder spielen, die eine enorme Erfahrung haben, die den Platz ganz anders angucken, die Linien sich ganz anders angucken, das Gefühl dafür haben. Ich hoffe, dass die ATP vielleicht nochmal einen Satz zurückmacht, aber ich I doubt it, also ganz ehrlich. Aber irgendwie, das passt nicht zum Sandplatztennis und ich wünschte es wäre nicht so, man könnte es so lassen, wie es ist. Und na klar gibt es dann die diese Entscheidungsfindungsdiskussion, so will ich es mal sagen, aber auch das gehört für mich irgendwie dazu. Also sagen wir doch mal ehrlich, da freuen wir uns doch schon wieder, wenn die Schiris rausgehen, aus ihrem Stuhl runterlaufen, sich das anschauen, diskutieren mit den Spielern und so weiter. Für mich gehört es dazu und aber klar, beim Hartplatz ist es alternativlos, finde ich auch.
Ja, bei Rasen sowieso. Da hoffe ich, dass Wimbledon auch mal nachzieht. Und wir werden natürlich auch um jene legendären Szenen umfallen, wer sich erinnern kann. Maton Fuksovic in Rom war es, wo der dann sein Handy genommen hat und einen Abdruck sogar fotografiert hat, weil er immer noch überzeugt war, dass ein Ball im Aus war, den der Schiedsrichter dann gut gegeben hat. Fantastisch. Werder Bremen bleibt in der Liga. Von Klaus Bellstedt hören wir hoffentlich schon bald wieder. Das war's. Die Big Show 659. Danke dir, Klaus. Danke allen anderen, die dabei waren. Nächste Woche Big Show 660.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!